Ich habe nochmal drüber nachgedacht, was du in der letzten Folge über dein Datingverhalten gesagt hast, dass du lieber Macker datest, weil die wenigstens ehrliche Frauenhasser sind. Und ich muss sagen, das ist highly problematic und auch ein bisschen ehrenlos, dass du einfach so Arschlochverhalten belohnst.
Excuse me? Valentin, keine Ahnung, woher das kommt, aber ich kann ficken, wen ich will.
Aber du nimmst mit so einem Verhalten ja auch einfach anderen Männern den Reiz, ihre Männlichkeit abzubauen und sich kritisch mit ihrer eigenen Männlichkeit auseinanderzusetzen.
What happened to my body, my choice? Mein Körper und meine Sexualität sind nicht Belohnung für irgendwas, schon gar nicht für feministisches Verhalten.
Aber das ist doch ein neoliberaler Rückzug ins Private, der völlig verkennt, dass das Private politisch ist.
What the fuck, Valentin? Wir ziehen uns gleich vor die Tür zurück und reden nochmal. Es ist richtig frech. Hallo Leute, ich bin Ayşe Göl.
My name is DeAndre Dominaten Aiton.
Und ihr hört eine neue Runde des Don't Read Theory Podcasts.
Herzlich willkommen zum Teil 2 des großen Topics linke Männer. Für alle, die letzte Folge noch nicht gehört haben, Folge 20, Hot Boys Cry, warum männliche Feministen unheimlich sind, hört am besten noch mal rein, bevor ihr die Folge hört. Und wenn ihr schon kurz pausiert, dann schaut euch noch mal das Video zum Thema Männer von Linda von Vertraut und Seltsam an. Da tauchen viele Begriffe nochmal auf, mit denen wir hier auch gearbeitet haben und arbeiten werden. Und generelles Shoutout an Vertraut und Seltsam an der Stelle.
Yo. Und trotzdem ein kurzer Recap von der Folge vorher, in der wir über sogenannte feministische Männer gesprochen haben und das Misstrauen, dass viele Frauen oder Flinter aus der Szene ihnen gegenüber hegen. Und da haben wir über Männer gesprochen, die sich dezidiert von sogenannten Mackern abgrenzen und über die subtilen Spielarten des Frauenhasses dieser an sich wohlwollenden, vorbildlichen Männer. Und ja, einer dieser sehr vorbildlichen Männer ist auch Valentin. Und der hat so eine Eigenart des Feminismus ausgebildet, die wir rückblickend Beta-Feminismus nennen können. Genau, die sich vor allem über die Abgrenzung zum Macker definiert. Aber die Bühne gehört dir, Valentin, erzähl mal.
Ich glaube, ganz zentral in dem Feminismus, den ich immer an den Tag gelegt habe, den ich vor allem auch gepredigt habe. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Der Beta-Feminismus ist ein Feminismus, den man auch sehr gerne predigt. Das war so der Versuch, das Patriarchat zu dribbeln und irgendwie der eigenen Männlichkeit zu entkommen. Man hat irgendwie männliche Autoritäten gehasst, man hat irgendwie Jungs, die besser im Sport waren, gehasst und einem die Unterhose mit einem Hosenzieher zerrissen haben, gehasst. Und hat diese ganze Frustration dann so an den Tag gelegt und versucht, irgendwie weniger männlich zu sein, hat aber natürlich gleichzeitig sich halt nie deep down damit auseinandergesetzt, wie tief so eine männliche Sozialisation geht und wie man auch eben, egal wie sehr man dann irgendwie durch Verhaltensweisen versucht, da rauszukommen, trotzdem ja auch einfach von Männlichkeit profitiert und von einer männlichen Positionierung in der Gesellschaft.
Vor allem hat sich dann dieser Feminismus darin geäußert, dass du einfach andere Männer gehasst hast.
Ja, und auch vor allem die eigenen unliebsamen Männlichkeitsanteile auf schlimme Männer, aka den Macker, projiziert. Also Dinge, von denen ich wusste, dass sie deep down auch mir ansozialisiert worden sind, die mich gestört haben, die habe ich bei anderen Männern am schlimmsten kritisiert. Also ich habe mich zum Beispiel über Männer aufgeregt, die ein männliches Redeverhalten an den Tag legen. Und das ist halt wirklich so, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
ich würde ja auch sagen, es sind nicht nur die Anteile, für die du bei dir vielleicht am meisten problematisierst, sondern vielleicht auch die Anteile, die dir auch verwehrt bleiben, auszuleben. Wie zum Beispiel halt irgendwie so ein Player zu sein, keine Ahnung.
Frauen im Club ansprechen.
Ja, und mir ist das aufgefallen, dass Männer es lieben, andere Männer zu outcallen, habe ich in einem ganz unerwarteten Kontext, das erste Mal ist mir das aufgefallen, nämlich beim Canceling vom Wendler. ich habe das gar nicht mitbekommen, das ist gar nicht meine Bubble. Und dann ist er ja, ich glaube, das war so Anfang der Corona-Pandemie, ist er mit dieser super jungen Influencerin oder so zusammengekommen, Laura Müller. Und es war total der Skandal in der deutschen Promi-Gossip-Bubble, dass halt, die haben irgendwie einen Altersunterschied von fast 20 Jahren, glaube ich, oder noch mehr. Und in erster Linie haben sich meine deutschen männlichen Freunde damit beschäftigt. Keine Frau in meinem Umfeld, aber ich weiß noch, dass ich so beim Brunch saß mit zwei Kumpels und einer hat den Wendler angesprochen und der andere war so, oh mein Gott, ich bin auch so, boah, das ist so schlimm. Und dann haben uns diese Typen über das Wendler-Canceling aufgeklärt und alle Frauen am Tisch waren so, ja, hat mich irgendwie gar nicht beschäftigt, aber die waren so deep darin in dieser Wendler-Sauce.
Ja, ich glaube, Ähnliches beobachte ich halt auch zum Beispiel, beziehungsweise habe es auch an mir selber beobachtet, die Kommentarspalte unter diesen feministischen Meme-Accounts. Die Männer, die da schreiben, greifen quasi den Joke gerne auf, also diese Männlichkeit, über die sich lustig gemacht wird, und beziehen das so auf sich selbst und machen das aber in so einer Art von Parodie, dass klar ist, dass sie sich selber nicht damit mitmeinen. Und das ist mir auch mega aufgefallen, jetzt als wir auch für diese Folge recherchiert haben. Und das ist, glaube ich, auch wirklich halt, ja, so bei mir selbst, so das zentrale Motiv, irgendwie so andere Männer haten, weil im Endeffekt, mir ging es ja nicht darum, Feminist zu sein, um Feminist zu sein, sondern ich wollte Feminist sein, weil ich halt eben auch Anerkennung von Frauen haben wollte, weil ich von Frauen als cooler Typ anerkannt worden wollte, weil ich natürlich auch irgendwie coole Frauen daten wollte, aber auch irgendwie lieber mit Frauen befreundet war als mit irgendwelchen Männern. Kurzum, ich war ein Pick-me-Boy. Und was ja bei diesem Pick-me-Boy mehr oder weniger ganz einfach gesagt drinsteckt, ist ja so eine Aufkündigung der männlichen Geschlechtersolidarität. Das hatten wir auch in der letzten Folge, warum Konservative sich Feministen nur als Fetisch-Dudes vorstellen können, weil es ja keinen Sinn macht, dass man als Mann sagt so, ey, ich verteidige nicht meine gesellschaftliche Position, sondern ich versuche meine gesellschaftliche Position aktiv zu verschlechtern. Ist ein bisschen weird. Und genau
gleich, der Märtyrer.
Ein Märtyrer, ja. Der große Verräter am Patriarchat. Und gleichzeitig ist das eben auch das, was dann eben natürlich auch Frauen so unheimlich finden, weil der Mann hat doch irgendwelche anderen Motive, als er auf den ersten Blick vorgibt.
Also genau, was wir auch rausgearbeitet haben, ist, dass neben dieser Anerkennungskomponente definitiv auch die Angst vor der Frau ein ausschlaggebender Punkt ist für eine Auseinandersetzung mit Feminismus für Männern. Und die Angst oder die Hemmung vor Frauen ist eben auch eine Verarbeitungsform, um die Abhängigkeit von ihr zu leugnen, um die Abhängigkeit von Frauen für das eigene Begehren und die Sexualität zu leugnen.
Beziehungsweise halt eben dann, während der Macker ja quasi diese Abhängigkeit in so einer Omnipotenz-Fantasie leugnet, begibt man sich selber in so einem, wenn man es so nennen will, Beta-Feminismus, ja bewusst in diese Abhängigkeit rein und man embraced die. Man genießt es voll, man hält stolz vor sich her, so, nee, ich spreche keine Frauen im Club an, ich lasse mich selber ansprechen, ist aber natürlich dann trotzdem frustriert, wenn man halt irgendwie alleine nach Hause geht am Ende des Abends und gibt dann eben auch quasi die Abhängigkeit, indem man sie so embraced, macht man trotzdem halt eben so, spaltet man Frauen ab als das andere und das ganze Selbstbild gerät halt mehr oder weniger ins Wanken, wenn eine Frau einmal weird findet und man macht sich komplett Selbstzweifel und fängt dann auch einfach an, die Frau zu hassen, mehr oder weniger, weil sie einen nicht gut findet und kann das überhaupt nicht verstehen und hat im Endeffekt genau diese gleichen Mechanismen, die es in dieser Abspaltung der Weiblichkeit gibt, auch wieder, auch wenn man genau das eigentlich mal dribbeln wollte.
Also ich glaube, diese Angst vor Frauen beinhaltet auch immer so ein davon ausgehen, dass man bestraft wird. Also auch irgendwie so ein Strafbedürfnis. Und einerseits eben führt das dazu, dass dann so manche Männer so übervorsichtig werden und in diese Passivität geraten oder in sowas total schmierig Nettes. Ne, dass sie halt jede Frau fragen, wie geht's dir heute? Und man ist so, was willst du von mir? Geh weg. Oder auch, dass so, es gibt dann auch manche Typen, die so ganz dumm provozieren und eigentlich also die Strafe schon vorwegnehmen, sodass einem gar nichts so ultra anstrengend, dass so einem als Frau gar nichts übrig bleibt. Also was soll ich dann halt jetzt so dazu sagen? Du hast ja schon aus mir die bedrohliche Frau gemacht, was auch so einen leichten fetischisierenden Charakter hat.
Es gab da in der Debatten während der zweiten Welle Feminismus den Begriff des feministischen Über-Ichs aus eben so den damaligen Männergruppen. Das waren Gruppen von Männern, die sich mit ihrer Männlichkeit auseinandergesetzt haben, viel Klaus Teweley tatsächlich auch gelesen haben. Den Begriff des feministischen Über-Ich greift auch Kim Poster in seinem Buch Männlichkeit verraten auf. Und es geht eben darum, dass es einen Feminismus gibt, der quasi antizipiert, was Frauen von Männern erwarten und sich dem unterwirft. Und wirklich so diese abstrakte Frau im Kopf zu so einem feministischen Über-Ich wird, wo man eben auch quasi genau dieses gleiche Verhältnis wie zum autoritären strafenden Vater hat. Also man ersetzt das väterliche Über-Ich durch das feministische Über-Ich, leidet aber auch genauso drunter und genauso begehrt man dann eben auch den Vatermord am feministischen Über-Ich.
Ja, und ich glaube, genau dieser Punkt ist in unserer Zusammenarbeit oft für mich, ja, eben hat zu dieser Art Misstrauen geführt, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass du gar nicht so richtig ehrlich mit mir bist. Und ich konnte irgendwann, manchmal wusste ich nicht, ob du einfach nur so Sachen abnickst, weil du sie tatsächlich gut findest oder nur nicht, um in einen Konflikt mit mir zu kommen, weil du mein Nein nicht riskieren möchtest. Und ja, das ist dann immer eine ganz, für so einen Moment eine ganz komische Dynamik, die ich erstmal gar nicht verstehe, warum ich so ein komisches Gefühl und Misstrauen dir gegenüber habe und mir so komisch autoritär vorkomme.
Und ich glaube, diese Dynamik hat so zwei Seiten, die zusammenkommen. Es kommt eben diese Angst vor Frauen zusammen. Gleichzeitig kommt aber auch irgendwie diese Erwartung, dass Frauen für eine Entscheidung treffen, also eben quasi dieses Auslagern der Care-Arbeit. Und das sind dann so zwei Aspekte, die, glaube ich, so krass zusammenkommen dann auch in dem Moment, dass man so als Typ sich so komplett zurückzieht in solchen Situationen. Einerseits aus Angst, der Frau zu widersprechen, gleichzeitig aber auch aus generellen Gewohnheit, dass Mama alle Entscheidungen für einen trifft. Und ich glaube, das ist wirklich so ein zentraler Bestandteil von so einer Dynamik zwischen Männern und Frauen in Beziehungen, damit eben nicht nur freundschaftlichen Beziehungen.
Voll, und bei mir kommt halt auch noch hinzu, ich habe mir schon auch so teilweise auch ansozialisiert, so eine etwas bestimmte und autoritäre Art zu haben, um mich eben nicht klein zu machen und klein machen zu lassen. Und das verstärkt halt vielleicht nochmal diese Dynamik, was ja einfach eine ganz verzwickte Soße ist. Na gut, aber
ich glaube, was halt eben auch da drin steckt, ist, wie schon angesprochen, diese Unfähigkeit gegenüber Frauen Nein zu sagen, womit man ja auch wirklich so sein eigenes Begehren noch weiter externalisiert und gar keinen wirklichen Zugang zu dem eigenen Begehren hat. Weil auf einmal, wenn ich Unlust empfinde wegen irgendwas, dann bin ich sauer auf dich, weil du das ausgelöst hast, das aber irgendwie die ganze Zeit nur mein Begehren auf dich externalisiert hat, das, was ich eigentlich will, fällt dann eben voll raus. Und dementsprechend scheitert ja dieser Feminismus zwangsweise, weil man Frauen eben nicht auf Augenhöhe begegnen kann. Weiblichkeit wird weiter abgewehrt, jetzt allerdings statt abgewertet, aufgewertet. Aber es bleibt diese Abwehr des Weiblichen extrem.
Also ich glaube, um es nochmal so zusammenzufassen, also man kann halt sagen, dass die Abspaltung und Idealisierung von Weiblichkeit eben auch nicht irgendwie zu der gewünschten gleichberechtigten Beziehung führt, sondern eigentlich auch zu einer Neid- und Hassbeziehung von Männern zu Frauen und zu extrem viel Verwirrung bei Frauen in Bezug auf ihre Freunde.
Die Idealisierung von Frauen ist nicht das Gegenteil von dem Hass auf Frauen, sondern es ist die andere Seite derselben Medaille. Das hängt beides miteinander zusammen.
Aber es ist ja nicht so, dass als ob es nicht ein Bedürfnis nach sozialverträglicheren Männern oder feministischen Männern, als ob es die nicht bei Frauen gäbe. Die gibt es ja. Und es gibt diesen Wunsch von Frauen eben nach Männern, denen sie vertrauen können, nach ungefährlichen Männern. Und ich lese gerade den Roman Tod des Märchenprinzen von Sven de Merian und sie hat das sehr einschlägig beschrieben, indem sie eine Kontaktannonce veröffentlicht, in der sie schreibt, Frau 24 sucht einen unmännlichen Mann. Und für diesen, der unmännliche Mann oder der ungefährliche Mann, gibt es dann andere Labels. Und gerade im deutschsprachigen Diskurs ist das, glaube ich, der sogenannte perfekte Engel. Oder auch im englischsprachigen Diskurs der Golden Retriever Boyfriend. Und dem gegenüber steht dann der toxische Macker oder der Alpha. Und über diese Aufspaltung von Männern in perfekte Engel und toxische Macker schreibt auch unsere Freundin Martha Blumenthaler auf ihrem Substack. Den verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist ihr Blog, in dem sie ihre Texte veröffentlicht, die sehr lesenswert sind. Genau, da schreibt sie nämlich über dieses Label perfekter Engel für Männer, die sich Frauen gegenüber halt besonders zuvorkommt und feministisch verhalten, ohne Hintergedanken. Das ist ganz wichtig, weil hätten sie Hintergedanken, sind sie ja irgendwie problematische Feministen. Und dieses Label perfekter Engel oder Golden Retriever Boyfriend ist halt so eine Art Gütesiegel, ein Orden, den Männer für die perfekte Anwendung feministischer Grundsätze im Interesse der Frauen erhalten. Und auf der anderen Seite ist dann eben der toxische Macker, der Frauen ausnutzt, verwirrt und erniedrigt.
Genau diesen Orden wollte ich mein Leben lang haben.
Stattdessen hast du einen Podcast bekommen, in dem du regelmäßig erniedrigt wirst. The ultimate beta feminist.
Kack.
Und diese Labels wie Golden Retriever Boyfriend, perfekter Engel, die benutze ich ja auch mit Freundinnen, also um irgendwie unsere Erfahrungen und unsere Wünsche zu benennen. Und das soll uns ja erstmal helfen, überhaupt Beziehungen zu Männern aufbauen zu können und sicher zu fühlen und diese halten zu können.
Ja, und ich glaube, da kann man das auch wirklich auf so eine abstraktere Ebene führen, dass die Begriffe wirklich das halt managebar machen, indem man quasi so Begriffe findet, so Oberkategorien, wo man sich dann eben auch verständigen kann. Komplett allgemein gesprochen lässt es die Situation eben auch einfacher aushalten, indem man eben auch so weiß, okay, gerade date ich halt einen Typen, von dem, den sehe ich halt auch schon als Macker, also begegne ich ihm anders. Und ich glaube, das ist auch so ein natürliches Bedürfnis, mit solchen Begriffen irgendwie auch Struktur in etwas völlig Chaotisches wie die menschlichen Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu bringen.
Genau, aber wenn diese Begriffe halt irgendwie so ein bisschen Überhand nehmen und es nur noch so ein Chasen nach, ja, wie du sagst, du hast dir diesen Orden so sehr gewünscht und Frauen auch nur noch damit kokettieren, diese Orden zu verleihen. Also diese Macht, die man dann auch als Frau hat, diesen Blankoschein auszustellen, dann verfehlt es eben, die gewaltvolle Männlichkeit überhaupt zu fassen, die sich auch in den Männern um uns herum, in unseren Beziehungen, die uns am nächsten sind, wahrzunehmen. Und genau, das hat Martha eben so richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich zitiere jetzt mal aus ihrem Text. Das ist insofern gefährlich, als dass eine Infantilisierung von Männern als Form der Idealisierung, zum Beispiel durch das Label perfekter Engel, als Möglichkeit erscheint, der abstrakten Männlichkeit von konkreten Männern im Alltag und in den eigenen Beziehungen zu entfliehen. Und ja, ich glaube, so kommt es halt immer wieder zu diesen dramatischen Brüchen mit Männern in unserem Leben und eben so einen scheinbar sich immer wiederholender Zyklus von, ja, irgendwie Abbrüchen bis hin zu Outcalls und Täterausschlüssen in unseren Szenen, um wieder zurück zur ersten Folge zu kommen, wo ich ja gesagt habe, die Motivation für diese Folgen waren eben diese Erfahrung, dass man sich nicht mehr so sicher fühlt in den Szenen, weil einfach so viel frauenfeindliche Gewalt vorgefallen ist.
Und genau das passiert eben auch, weil diese Aufspaltung so binär ist und dementsprechend auch so statisch.
Es gibt also die Aufspaltung in...
Genau, die Aufspaltung in toxischer Macker und perfekter Engel oder wie man sie dann auch eben macht. Die ist so binär und damit auch so statisch. Es gibt nur entweder oder. So, das heißt, es gibt den Mann, der das Label bekommen hat, der sich positiv feministisch verhalten hat. Und wenn er das dann nicht mehr tut, dann muss man ihn eben komplett fallen lassen, weil man eben nur in diesen Binaritäten denkt. Und es gibt eben nicht diesen Grauzonenbereich, dass er vielleicht all die Sachen, die man positiv an ihm hervorheben kann, getan hat, trotzdem aber in anderen Aspekten halt sich als Mann wie ein ehrenloses Arschloch verhalten hat.
Irgendwie, wenn man diese Binarität und diese Starrheit in den Fokus rückt, dann erscheinen diese Begriffe gar nicht mal so anders als diese Incel-Begriffe von Beta und Alpha.
Genau, ganz wichtig ist eben aber auch zu erkennen, dass die Begriffe kontextabhängig sind. Was Incels machen, die sagen, du bist Alpha, du bist Beta und fetischisieren das und legen das so in die Person rein. Es hat aber viel mit gesellschaftlichen Verhältnissen oder vor allem auch kulturellen Milieus, in denen man sich halt bewegt, zu tun. Zum Beispiel gibt's dann halt eben diesen süßen Theorieboy auf dem Gymnasium in der Provinz, der dort ein Beta ist.
Ein Opfer.
Und der kommt dann in die linke Szene nach Leipzig und wird dann eben als der coole Macker, der ganz viel Adorno gelesen hat und immer das richtige Zitat dabei hat, mehr oder weniger zum Alpha.
Der zwei Girlfriends hat, die nichts voneinander wissen. Und genau, Incels fetischisieren diese Rollen als Identitäten, als Rollen einer natürlichen Ordnung in der Geschlechterhierarchie und nicht als Charaktermasken innerhalb einer männlichen Hegemonie. Genau, und es sind aber eben nicht nur Incels, die diese Rollen naturalisieren und fetischisieren. Wir können eben auch Ähnliches in unseren Szenen beobachten, in der linken Szene, wenn einerseits skandiert wird, dass Macker aufs Maul bekommen und gleichzeitig aber ein totaler Mackerkult gefahren wird und ja, Mackerkultur omnipräsent ist.
Also warum wird in einer Szene, die sich so krass darüber definiert, Männlichkeit kritisch zu sehen, nach wie vor ultramännliche Performance honoriert, wie sie in der Sprüher-Szene ist, wie sie bei Ultras ist, wie sie auch in Antifa-Szenen nach wie vor vorhanden ist, wie sie aber auch beim Hardcore-Punk oder beim linken Deutschrap an den Tag gelegt wird. Generell ist das, glaube ich, auch, was man auch so beobachten kann, finde ich, ist so ein bisschen wie Deutschrap in der linken Szene auch in den letzten 10 Jahren so eine Dominanz gewonnen hat.
Und definitiv, also von der dominanten Musiksubkultur von Hardcore-Punk hin, also Hip-Hop ist eigentlich die dominierende musikalische Subkultur momentan in der Linken.
Ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen der Elektro-Techno, der irgendwie dann auch in den 2010er Jahren so ein bisschen queerer war, um das jetzt mal so ganz schwammig zu sagen, auch so ein bisschen verdrängt wurde durch Deutschrap und da auch irgendwie wieder so eine Restauration von Männlichkeit stattgefunden hat. Das mag natürlich jetzt auch alles anekdotische Evidenz, subjektive Eindrücke sein, die auch viel damit zu tun haben, wo ich die letzten 15 Jahre rumgehangen habe. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben quasi über Deutschrap auch so eine Einkehr von Männlichkeit, die man dann quasi auch nur ironisch hört, aber man konsumiert sie und man enjoyt sie halt am Ende doch und man zieht halt auch Pleasure aus dieser Männlichkeit, egal wie ironisch man das dann eben hört.
Ja, und eine Kunstfigur, die viele dieser linken Subszenen in sich vereint und für diese Folge als Paradebeispiel herhalten muss, ist Pöbel MC.
Der progressivste Macker Deutschlands.
Genau, Pöbel MC für alle, die ihn nicht kennen, ist ein Rapper aus Rostock, aber mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen, denn als Sundry Theory Podcast sind wir a lover of subculture.
Wir versuchen am Puls der Zeit zu sein und nicht nur über Subkulturen zu reden, sondern den Subkulturen selbst eine Stimme zu geben und sie zu Wort kommen zu lassen.
Und genau, da wir uns jetzt Hip-Hop und Deutschrap bewegen und sich mein Hip-Hop-Konsum einzig und allein aus MF Doom momentan beschränkt.
Und ich im Jahr 1999 hängen geblieben bin.
Haben wir uns für Don't Read Theory einen Hip-Hop- und Rap-Korrespondenten geholt.
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut.
Um euch den Rapper Malone in den Podcast zu holen, der uns eine kurze Einschätzung aus dem Hip-Hop zu Pöbel MC geben wird.
Yo, Eichigül, Valentin, ihr habt mich gebeten, dass ich eine kleine Meinung / Einordnung zu Pöbel MC gebe. Und das mache ich gerne heute nur über mein Handy-Mikrofon, nicht über das Sony C800G, über das ich sonst spreche, das Luxus-Rap-Mikrofon, das auch Flair benutzt. Und ja, ich gehe direkt rein. Pöbel MC, der männlichste Rapper für alle Leute, die eigentlich kein Rap hören, aber der härteste Studentenrapper, der Bildungsbürgerproll, der Bildungsschellengeber, der Beweis dafür, dass auch schlaue Leute ticken, und so weiter und so fort. Das habe ich mir so überlegt, das sind die coolen Schlagwörter zur Einleitung. Und ich will direkt reingehen in die Musik, weil ich finde, in so Gesprächen über einzelne KünstlerInnen, gerade die, die so eine inhaltliche Agenda haben, kommt irgendwie immer zu kurz, dass auch über die Musik gesprochen wird. Und das ist hier natürlich irgendwie voll wichtig. Und ja, Pöbel MC, ich musste erst direkt, meine erste direkt erste Assoziation war so MC Bomber, dieser Sprüher-Kontext auf Boom-Bap-Beats. Hab dann nochmal reingehört und hab so gemerkt, okay, der bedient auch so eine Berliner Identität mit so frauenarztnahen Beats. Also relativ modern, relativ Abtempo, zwischendurch auch so Trap-Beats. Ich finde so deutsche Trap-Beats, also so, die klingen für mich immer wie so deutsche Handwerker-Beats, sehr clean, sehr dick auch, stört nicht beim Hören, ist so einfach ja relativ modern, aber auch natürlich schon irgendwie so jetzt seit 10 Jahren modern oder noch länger. So, ja, genau. Also at this point nicht so richtig fordernd und ich finde, das schlägt auch so ein bisschen den Bogen zum Inhalt, der mir so sehr publikumszugeschnitten vorkommt. Also man weiß, wenn ich die Musik höre, weiß ich, wem sie gefallen soll. So, und dafür habe ich eine kleine Formel entwickelt. Meine Pöbel-MC-Formel besteht aus folgenden Elementen. Das erste Element ist die rustikale Selbstbezeichnung, also der Bildungsschellengeber, der Bildungsbürger Proll. Ich finde auch so, ich glaube nicht, dass solche Wörter jetzt fallen, aber so die Dampfwalze, der Eisenträger, so, ihr wisst schon, so harte, starke Wörter, so mit denen er sich irgendwie gerne selbst bezeichnet. Dann ist er auf jeden Fall aber auch der Student und der Abiturient, der aber trotzdem dir aufs Maul hauen kann, der sagt, ey, studieren ist cool, Freudlesen ist cool, Studenten ticken auch besser als Pseudo-Assis, in Anführungszeichen, so sagt er es. Und summed up ist das so einfach easy to relate. Es sind so diese Narrative von Nazis scheiße, Bonzen blöd, Bier cool, Studenten gut, weil Zielgruppe Studenten. Und ich glaube, das Publikum hat jetzt wenig Probleme, da jetzt ein Problem mit zu haben oder sich nicht darin zu sehen. So, und dann gehört zur Formel abschließenderweise noch so eine, ich habe es ja eine innerlinke Kritik, so nenne ich es mal. Also irgendwas, was das dann nochmal so, was dem so einen doppelten Boden gibt, und das ist dann so, jo, Nagellack macht dich nicht feministisch, auf Insta posten macht dich nicht politisch und so. Ja, und das alles zusammen ergibt für mich Pöbel MC.
So viel vorerst vom Don't Read Theory Rap-Korrespondenten Malone.
Ja, ich glaube, es ist halt auch eben so ein bisschen Rückkehr nach Reims im Rap. Also es gibt so diesen Klassenstandpunkt und auch diesen autofiktionalen Charakter, der eben auch dann ganz besonders gut ankommt. Eben bei Bildungsbürger Prolz, auf den unser Korrespondent auch gerade schon angespielt hat. Es zeigt so dieses Leben zwischen den Welten. So, okay, ich gehe in die Uni, aber ich komme eigentlich von woanders her, und auch so eine Zerrissenheit.
Ich bin dir dankbar, dass du den Buchtitel von Didier Eribon genannt hast, weil ich das nie aus Rückkehr nach Reims. Like, sorry, ich hatte nicht Französisch an der Schule. So privilegiert war ich nicht. Ich hatte nur Latein.
Ich hatte auch kein Französisch, aber ich habe mir angewöhnt, französische Sachen einfach selbstbewusst so auszusprechen, wie ich sie für richtig halte.
Das ist, weil du ein Mann bist. Du hast dieses Selbstbewusstsein. Ich habe das nicht.
Genau, und er versucht dann eben aber halt auch diese Widersprüche so zu vereinen und auch quasi zu sagen, ey, ich kann das zusammenbringen. Ich bin Akademiker, aber trotzdem Proletarier. Ich bin ein Bildungsbürger-Proll. Wir grübeln wie Philosophen, wir feiern wie Vollidioten.
Und ein weiterer zentraler Widerspruch, den Pöbel MC in seinen Texten embraced, ist, er ist ein fickender Mann und ein solidarischer Feminist. Er hat so eine Inszenierung einer reflektierten Männlichkeit, die aber nicht verzichtet, weder auf Hedonismus noch auf eine sehr aktive Sexualität.
Also ein Song, in dem das wirklich gut zur Geltung kommt, ist der Song Autoritäres Jugendzentrum. Grüße gehen raus an das entsprechende Ajo. In dem Song heißt es eben, nein, Keine Diskussion, vom Übel bis zum Blank. Ein Schmierer muss schmieren, denn er folgt seinem Instinkt. Fick Spieße und Diktat, egal welcher Couleur. Doch den Ungehorsam liebe ich autoritär. Nur My Lady gibt den Ton an und verlangt nach meinem Sexcalibur. Es gibt Ekstase pur, erfrischend wie Sechstagekur. Du bist voller Neid und sagst, Übermut tut selten gut. Doch mein Cockjuice geht schon jahrelang als Superfood.
Mir geht seitdem das Wort Sexcalibur nicht mehr aus dem Kopf. Ja, und dann ist schon eine berechtigte Frage, warum hört Mann bzw. Frau, warum hört die linke Szene Pöbel? Also warum? Es ist ja eine berechtigte Frage. Also, ne, das ist jetzt keine, das ist keine Fangfrage. Warum hörst du das? Erklär mal. Sondern so genuinely.
Ja, ich glaube, es ist halt wirklich, es gibt ein Bedürfnis nach hartem und aggressivem Rap. Einfach, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir halt viel sprichwörtlich aufs Maul kriegen. So, der Wecker klingelt, wir haben schon keinen Bock auf den Tag, die Bahn fällt aus, man muss sich einen E-Roller nehmen und dann fängt es an zu regnen. Wir kennen alle den Struggle.
Mein Urban Sports Kurs ist ausgefallen. Like, I fucking wanna kill myself.
Genau, die Ops sind übermächtig und man braucht irgendwie ein Punching Bag, um zurückzuschlagen. Und diese Funktion hat Deutschrap ja spätestens seit eben Agro Berlin und Bushido, diese Frustration rauslassen. Und ich glaube, Pöbel MC macht das Ganze, aber er verspricht dabei halt eben Vogue zu sein, weil er bestimmte Wörter benutzt und andere Wörter eben nicht benutzt.
Genau, also so, er verspricht halt genau diese Aggressionsentladung, aber eben auf eine Art und Weise, die nicht den Falschen schadet. Also er tritt nicht nach unten, aber er fickt halt trotzdem Frauen.
Damit verspricht er eben auch Genuss ohne schlechtes Gewissen. Er verspricht ein Linkssein ohne Verzicht, indem man eben seine Sexualität ausleben kann und gerade weil man links ist, eine freie Sexualität haben kann.
Ja, ich, wie so vieles, bevor ich diesen Podcast mit dir gestartet habe, Valentin, kannte ich auch Pöbel MC nicht. Ich hatte keine Berührung. Ich habe mich bewusst ferngehalten von deutschsprachiger linker Musik. Also so, sowohl deutschsprachige Musik als auch Musik, die irgendwie den Anspruch links zu sein, sind eher Sachen, mit denen ich nicht so viel zu tun haben will. Wenn dann beides zusammenkommt, bin ich eigentlich raus. Genau, und dann hast du mir den halt irgendwann mal so, nicht mal, also vor Monaten mal gezeigt. Ich glaube, da haben wir die Ikimel-Folge vorbereitet und wir haben über Young FSK geredet, wie auch immer. Keine Ahnung, irgendwie meintest du was mit Pöbel MC, so, keine Ahnung, noch nie gehört. Und dann hast du mir auf YouTube ein Video von ihm gezeigt und meine erste Reaktion war, das ist Porn. I know it when I see it. This is Porn. Und dann habe ich Monate später bei meiner Freundin Selal, liebe Grüße an sie, von dieser Folge erzählt, mit ihr darüber diskutiert und die kommt auch überhaupt nicht aus einem deutschen Szene, linke Szene-Kontext und hat auch nichts mit dieser Art von Musik zu tun. Und da meinte ich so, wir reden über diesen Rapper, ich zeige ihn dir mal. Dann habe ich halt dieses Video von Pöbel gezeigt und sie war instantly, sie hat einfach genau so, this is porn. Das, I know it when I see it. Und
das setzt sich auch auf Instagram einfach fort.
Ja, diese, ich war halt die ganze Zeit so, das war sowas, was ich im Hinterkopf hatte, aber nicht genau wusste, wie ich das in diesem Podcast überhaupt sagen. Also es kann man, also dieses I know it when I see it, das ist ein Zitat aus einem Urteil des höchsten Gerichts in den USA zu Pornografie gewesen. Da hat der Verfassungsrichter gesagt, Porn, I know it when I see it. Das kannst du jetzt erstmal nicht so, kann man jetzt einfach nicht so sagen. Ist ja auch schon ein bisschen scheiße. Und dann habe ich ja eben Rolf Pohl gelesen für diese Doppelfolge und dann ist mir klar geworden, Pöbel MC verkörpert nicht nur Männlichkeit, Potenz, Autonomie. Pöbel MC ist ein Schwanz. Like,
ein Phallus.
Er ist ein Phallus. Und was ihn so dazu macht, ist, dass er diese Sonnenbrille trägt und dass er konstant seine Augen nicht zeigt. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich ihn einer Freundin gezeigt habe, also Linda von Vertraut und Seltsam, Pöbel MC gezeigt habe oder wir darüber geredet haben. Und sie so meinte, ich verstehe nicht, warum der seine Augen nicht zeigt, weil im Deutschrap zeigen halt Ticker und irgendwie Leute aus Clanfamilien ihr Gesicht. Warum zeigt der sein Gesicht nicht? Das ist irgendwie ein bisschen peinlich. Und dann habe ich gemerkt, der zeigt sein Gesicht nicht, der muss sich so anonymisieren, um sich zu entindividualisieren. Er ist, somit kann man sich total, kann sich jeder Typ mit dem identifizieren.
Das ist dieser Sido-Effekt. Als Sido noch die Maske getragen hat, zum Beispiel auch bei Schlechtes Vorbild, war er halt einfach kein Mensch, sondern er war halt eben auch dieser riesige Ficker, der halt irgendwie an die Spießer, an die Eltern gezeigt worden sind. Und ich glaube halt gerade irgendwie, warum Sido dann halt irgendwie bei Jungs zu der Zeit gerade irgendwie, die nicht aus Berlin waren, so geil kam, war halt eben, weil er halt eben kein realer Mensch war, sondern halt der ultimative Ficker an die Lehrer, die Nachbarn, die Eltern, Oma, mit wem man halt auch gerade irgendwo so Beef hatte in seiner Kleinstadt.
Genau.
Aber wo du gerade Ali Schwarzer sagst, King Orgasmus One trägt in diesem Gespräch mit Ali Schwarzer auch eine Sonnenbrille.
Ja, das ist auch, wenn man halt Pöbel MC googelt, es gibt so ein Bild von ihm ohne Sonnenbrille, wo man ihn seine Augen sieht und it makes him human. It makes him human. Und ich fände es halt irgendwie lustiger, wenn er diese ganze Performance, die er macht, machen würde und seine Augen zeigt. Like, steh doch dazu, dass du auch nur ein Mensch bist. Aber nein, er ist der Fallos. Er steht für Autonomie, für Unabhängigkeit und er ist die perfekte Projektionsfläche für sämtliche Potenzfantasien, sei es irgendwie ja mit seinem Sexcalibur seine My Lady zu beglücken oder halt einen Nazi nach dem anderen zu punchen, unendlich viele Züge zu malen und so weiter.
Er ist der Kokain-Obelix. Er braucht kein Kokain, weil er quasi als Kind in den Kokaintopf gefallen ist und deswegen die Koks-Attitude ohne zu koksen hat.
Ja, oder auch ADHS einfach wahrscheinlich. Da ist mir halt diese Stelle in Rolf Pohl eben in den Sinn gekommen, wo er davon spricht, dass eine genitale Zentrierung die gesamte männliche Psychosexualität eben ausmacht. Also dass quasi Männer durch die Herrschaft des Phallus, dadurch, dass wir in einer phalluszentrierten Gesellschaft, in der der Phallus mehr ist als nur das Geschlechtsorgan, sondern eben symbolisch steht für eben Macht über andere, Unabhängigkeit, eben, dass eben Männer in dieser genitalen Phase stecken bleiben. Und ich meine, welche Frau kennt es nicht, dass ein Mann eigentlich nur so schnell wie möglich zur Penetration kommen möchte und alles andere ist halt so irgendwie unliebsam, mühsamer Weg dorthin. Aber genau, und in Feindbild Frau zitiert da Rolf Pohl eben den Psychoanalytiker Ferengi, der das männliche Glied als Miniatur des ganzen Ichs beschreibt. Also eigentlich der ganze Restkörper des Mannes und die Persönlichkeit des Mannes ist nur noch so ein bloßes Anhängsel an das Geschlechtsorgan.
An das Sexcalibur. Und damit ist ja eben halt auch, was Pöbel MC macht. Das Macker ist nicht so das ironische Augenzwinkern, wo man so ein bisschen mitspielt, was dann eben auch so ein bisschen, so KIZ haben das zum Beispiel gemacht, die haben so ein bisschen mit Macker-Sachen gespielt, aber dann auch wieder ihre eigene Lauchigkeit betont. So, bei Pöbel ist aber wirklich halt der Macker fester Teil der Performance. Und es ist quasi der nicht-toxische Macker zum Konsumieren fürs Auge und für die Ohren. Und da rappt er auch selber eben drüber, wenn er sagt, yeah, und noch was, Macker-Vorwurf ergibt bei mir keinen Sinn, weil bei meinem Aussehen glauben die, die ihn erheben, eh nicht, dass ich keiner bin. Und ich hab nie geglaubt, dass ihr korrekt seid. Wokeness wird zum Opfer seiner eigenen Korrektheit. Ich feil an Premium-Skills zu Premium-Pills, während du jede Woche das Gleiche im Plenum erzählst. Du hältst dich für feministisch, weil du Nagellack trägst, doch du wirst auch kein POC, weil du ins Solarium gehst, Dicker.
Also genau, während sich quasi so Beta-Feministen wie du, Valentin, sich nur vom Macker abgegrenzt haben, grenzt sich Pöbel als korrekter Macker gegen toxische Macker ab, aber auch gegen den komplett unnützen Beta.
Kollege würde sagen, gegen all die Fridolins.
All die Fridolin?
Nein, all die Fridolins. Aber die all die Fridolins gibt's natürlich auch. Bevor wir aber genauer darauf eingehen, warum Leute jetzt genau Pöbel MC hören, wollen wir noch einmal live schalten, direkt in den Untergrund, wo unser Rap-Korrespondent Malone noch ein paar Takte zu sagen hat.
Also was ich auf jeden Fall interessant fand, auch für die Fragestellung, ist jetzt, dass als du mich nach meiner Meinung zu Pöbel MC gefragt hast, hatte ich direkt so eine innere Ablehnung und war so, boah, nee, nervig. Oder so mindestens irgendwie so, boah, juckt mich. Und ich habe dann auch, ich wollte wissen, ob das nur ich bin, und habe dann so mit meinem Freundeskreis rumgefragt und alle Leute, die irgendwie sich viel mit Hip-Hop befassen, und hatte eigentlich so ein relativ eindeutiges Bild und habe mich gefragt, woran das eigentlich liegt, weil obviously rappt der, offensichtlich macht der irgendwie Hip-Hop, und ich habe mich gefragt, warum haben wir da so ein Störgefühl mit gehabt? So. Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass Pöbel MC ist so, es ist, glaube ich, schwer für einen Hip-Hop-Fan mit dem zu relaten, weil, glaube ich, die Musik nicht für Hip-Hop-Fans gemacht ist. Also wenn man sich die Musik anhört, weiß man, wem das gefallen soll. Ist es so auch relativ simpel und konsumierbar dargestellt. Also es ist so diese easy to relate Statements, von denen ich irgendwie denke, ja, die funktionieren wahrscheinlich gut, wenn du irgendwie am linken Publikumsrand rumfischst. So dieses Nazis sind blöd, Bier ist gut, Studieren ist schlau. So diese einfachen Bilder, die dann vielleicht hier und da auch mal ganz pointiert formuliert, ausformuliert sind, sind in Summe aber einfach irgendwie total langweilig. Also auch noch irgendwie so, es gibt keinen Hip-Hop-Bezug. So weder im Look, noch in den Themen, noch in den Punchlines, weil die Punchlines richten sich dann eher auf sowas in der Szene. Ja, und das lässt mich einfach irgendwie zurück als, ja, okay, das ist natürlich Hip-Hop, das ist natürlich Rap, aber ich als jemand, der sich irgendwie sehr viel damit befasst, für mich ist das irgendwie so, hat irgendwie nichts mit dem zu tun, was ich erwarte von einem Künstler. Es ist mir jetzt irgendwie zu anbiedernd und zu gefällig. Mir fehlt so diese Ignoranz, die ich an Hip-Hop-Künstlern liebe. So, wo ich denke, boah, dem ist scheißegal, was die Welt jetzt da draußen von ihm oder von seiner Kunst denkt. Er will einfach sein Album machen, so wie er es geil findet, oder seinen Sound oder seinen Song machen, wie er das geil findet. Challenged vielleicht auch irgendwie, was gerade so was gerade State of the Art ist, ist dabei widersprüchlich, hat vielleicht so einen leichten Knacks, ist so ein bigger than life Character, wenn ich so an die älteren Kaliber denke, an einen Bushido, an einen Sido, an einen Jesus, Haftbefehl, Flair, nimm sie dir alle, das sind einfach voll die Comicfiguren. So, oder auch andere jüngere Künstler kriegen das ja auch total gut hin. Also natürlich nehme ich jetzt so die ganz großen Beispiele, aber so ein Pasha zum Beispiel ist ja auch irgendwie bigger than life, dadurch, dass er sich so verknappt und so unnahbar macht. So, und das finde ich halt irgendwie, zeichnet irgendwie einen großartigen Hip-Hop-Künstler aus. Bei dem ich so spüre, den juckt das eigentlich, was jetzt irgendwie die Gesellschaft, die Menschen da draußen irgendwie von ihm denken. Der will einfach ein cooler Rapper sein, so. Und dabei muss ich nicht relaten können, inhaltlich. So, vielleicht sind das Leute, die halt einen Totalschaden haben. Ich meine, Jizz ist ein Haftbefehl, die kann man wahrscheinlich an vielen Stellen besser kritisieren als ein Pöbel MC. Aber es ist trotzdem spannender, weil es irgendwie nicht so oberflächlich ist, es liefert mir nicht so dieses fertige Bild, das mir gefallen soll, es ist an vielen Stellen auch einfach ein bisschen lustiger, also was ist ein Beispiel, das mir einfällt, ist so, ja, zum Beispiel sagt ein Pöbel MC gerne so, warum machst du einen auf harten, aber fliegst um nach einem Haken oder so, also so dieses Gewaltding, was dann auch irgendwie so diese moralisch eingesetzte Gewalt ist, wo ich so denke, boah, lame, Digga, sei einfach ein, da gehe ich lieber zum Original, da höre ich mir lieber einen Haftbefehl an, der irgendwie mit einer Bazooka im Videoclip ist und einfach völlig verrückt ist und wo es einfach rohe, echte Gewalt ist, so wo ich so die rohe Energy habe, so wie wenn ich Industrial Techno höre und wo es einfach raw ist, so wie es, wo es real ist, wie das Leben ist, Digga, so, weißt du? Ja, dann ist es aber auch meiner Wahrnehmung nach auch einfach gleichzeitig trotzdem ein bisschen, ein bisschen lustiger dabei. Also ich finde, es gibt viele Gangster-Rapper, die aber auch sehr lustige Zeilen schreiben, so einen massiv rappt, ich schmeiß einen Felsbrocken in dein Studio, oder Jizzes rappt, mittlerweile wollen die 1.000 Euro für eine Ohrfeige, jetzt habe ich die Kohle, also fängst du dir sofort eine. Sowas finde ich halt irgendwie nicht so platt, bisschen ja einfach künstlerisch spannender. So, das ist so dieser Aspekt, also wenn ich diese männliche Energy, diese Gewalt will, dann hole ich mir die eigentlich auch lieber eher beim Original und nicht in so einer in Form gepressten Version davon. Und ja, genau, ich fand der letzte Punkt auch, Humor macht einfach auch vieles wett. Es gibt auch viele Künstler, die irgendwie mit der Zeit eigentlich ihren Stil nicht großartig verändert haben, aber Humor und Leichtigkeit verloren haben und dadurch einfach wack geworden sind. Das ist, glaube ich, meiner Beobachtung nach sogar das, was mit den meisten Künstlern passiert, von denen man irgendwie sagt, die waren früher mal cool und jetzt sind sie es nicht mehr. Und ja, bei ihm fehlt mir da auch dann einfach so die Leichtigkeit, der Humor, so das, was irgendwie auch so eine Coolness mitgibt. Wenn du Rapper bist, dann musst du wissen, womit du flexen kannst. So, und er flext halt häufig mit diesem Bildung. Ich habe studiert, ich habe Abitur und ich bin belesen und ich lese Freud und trotzdem hau ich dir aufs Maul und trotzdem ticke ich und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht einmal als eine Line irgendwie, ja, okay. Aber ich finde, das ist keine gute Punchline. Es ist keine gute Punchline zu sagen, ich lese Bücher. So in einem Hip-Hop-Text. So cool ist es, wenn er belesen ist und das weiß und das auf irgendeine Weise in seine Lyrics einbaut und vielleicht sogar noch mit etwas Hip-Hop-bezogenem kombiniert oder vielleicht sogar mit irgendeiner, also was ich interessant fände, wäre, wenn er etwas sehr, eine sehr schlaue Referenz hat und die mit etwas Stumpfem verbindet und das als Punchline formuliert, die mir aber nicht sagt, die mir den Witz nicht erklärt. So, das fände ich fresh.
Ja, jetzt, wo wir den musikalischen und subkulturellen Aspekt dank unseres Hip-Hop-Korrespondenten Malone geklärt haben, vielen Dank an der Stelle, kommen wir zurück zur Frage, warum eine linke Szene, die sich so Antisexismus und eigentlich auch Männerfeindlichkeit auf die Fahne schreibt, eine so hypermännliche, maskuline Performance belohnt. Damit, dass er zum Beispiel, wenn nicht überhaupt die größte Bühne auf der Fusion dieses Jahr bespielt hat.
Man könnte die These aufstellen, dass quasi in Männer wie Pöbel MC oder auch Disaster, der meiner Meinung nach in eine ähnliche Kategorie fällt, die Hoffnung gelegt wird, dass sie andere weiße deutsche Männer, die eigentlich jeden Grund hätten, Neonazis oder Identitäre zu werden, zu Linken machen und ihnen quasi das Linksein schmackhaft machen und wir so endlich wieder an die Massen der arbeitenden Bevölkerung kommen, bis dann aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik steigt.
Ja, sie sollen das Unmögliche möglich machen, nämlich genau das, wo wir immer wieder dahin kommen. Welches Interesse sollen Männer, vor allem weiße Männer, haben, links zu sein? Ne? Warum sollten sie ihre eigene Position verschlechtern wollen? Und sie sollen halt diese Männer auf die richtige Seite holen. Aber halt eben, was halt unterschlagen wird, ist, dass eigentlich damit gemeint ist, du kannst links sein, ohne auf deine Männlichkeit zu verzichten. Du kannst links sein, ohne auf männliche Hegemonie, die gesellschaftliche Macht, die in Männlichkeit liegt, nämlich die Macht über andere Menschen, ein geschlechtliches Gewaltmonopol, darauf musst du nicht verzichten, bei dieser Form von Linkssein.
Und uns geht's dabei jetzt auch nicht um einzelne Männer oder Macker und deren persönliche oder politische Verfehlungen im Privaten oder als Künstler. Also uns geht's nicht um das, was Pöbel MC so macht, sondern es geht wirklich um die Kunstfigur Pöbel MC als Symbol einer Kultur, die eben Männer hervorbringt, solche Männer hervorbringt.
Solche und Künstler hervorbringt.
Genau, in die dann auch so politische Hoffnungen und Träume gelegt werden. Und wir finden eben, dass diese Kultur, in der solche Männer wirklich auch so eine Machtposition haben, immer auch Gewalt gegen Frauen, Schwule und andere Außenseiter in der Szene produzieren wird.
Oder wie ich das halt eben persönlich wahrnehme, jedes halbe Jahr ein Vergewaltigungsvorwurf in der linken Szene. Eben zum einen, dass auf einem linken Festival, wo es eben um Hedonismus und Ekstase gehen sollte, wie Monis Rache, zahlreiche Frauen sexuelle Gewalt erlebt haben. Dann die Hardcore-Band Wolfdown, die in den 2010er Jahren, also so um 2000, 14, 15 herum als die Hardcore-Band aus der Linken gefeiert wurde, die halt alle Ideale mit einem richtig harten Sound zusammenbringt und aus der Szene in den Hardcore-Punk-Mainstream es geschafft hat. Genau, dass diese Band, dass da eben bekannt wurde, dass zwei von insgesamt 5 Bandmitgliedern Täter sind, die sich auch jeglicher Aufarbeitung verweigert haben. Dann eben Monchi von Feine Sahne Fischfilet, der Vorwürfe nicht ernst nimmt, weil sie anonym sind und quote-unquote gegen Windmühlen kämpft. Und oft sind es dann halt eben nicht unbedingt die einzelnen Rapper, sondern irgendwie so ein Umfeld, die Producer, die Crew, wo eben die erwarten, dass im Backstage vom AJZ Bielefeld ein Harem für die irgendwie bereitgestellt wird. Und genau, und das alles, um diese ehrenlose Aufzählung abzuschließen mit einem wirklich erschütternden Fall, nämlich den von Johannes D., dem sogenannten Kronzeugen im Antifa-Prozess gegen Lina und 3 weitere Antifaschistinnen, der seine ehemaligen Genossinnen und die gesamte sächsische Antifa-Szene verraten hat, weil er von dieser Szene als Vergewaltiger unfreiwillig aus der Szene ausgeschlossen wurde. Und für die er sich aufgeopfert hat und genau sich so durch diesen Verrat an diesem Ausschluss gerecht hat. Und das sind alles Vorfälle, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die allein in meinen 20er Jahren als Linksradikale vorgefallen sind. Wir sprechen hier, wir gehen gerade maximal zurück ins Jahr 2013. Und da gibt es auch noch viel, viel, viel mehr. Und seitdem ist auch noch viel mehr passiert leider. Und das lässt mich darauf schließen, dass es gibt einfach keine fundamentale Kritik an Männlichkeit. Es gibt keine fundamentale Kritik an männlicher Vorherrschaft in der Linken, sondern die Gewalt, die durch männliche Vorherrschaft erzeugt wird, soll irgendwie durch einzelne korrekte Macker, wie zum Beispiel Pöbel oder Disaster, zum Guten genutzt werden, zum, keine Ahnung, um eine gerechtere Gesellschaft, also um Nazis zu boxen oder keine Ahnung, aber
Sexismus kaputt mackern.
Ganz genau. Wir bedanken uns bei allen, die Don't Read Theory nicht nur spirituell, sondern auch finanziell mit einem Abo bei Steady unterstützen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Arbeit von uns und allen an diesem Projekt Beteiligten bezahlt wird.
Ohne diese Unterstützung wäre der Podcast nicht möglich. Wenn auch ihr Don't Read Theory supporten wollt, findet ihr den Steady-Link in den Shownotes. Um zu verstehen, warum es eine männliche Vorherrschaft auch in der linken Kultur gibt, lohnt es sich, mal das Wesen des Politischen anzuschauen. Also eben auch, wie die linke Kultur das Prinzip des Politischen von der herrschenden bürgerlichen Kultur übernommen hat und damit eben auch das strukturell männliche, autonome Subjekt der politischen Sphäre übernommen hat. Und es gab eben eine Debatte, über die ich vor längerer Zeit zufällig gestoßen bin, im CI im Jahr 2000 in der Ausgabe 69 und 70. Das CI ist die Conner Island Zeitung. Und in dieser Debatte zeigt sich eben eine Position, die es erstmal leicht ist, blöd zu finden. Weil da ist Genosse Ralf und er kritisiert die Frauenbewegung, dass sie nicht wirklich politisch ist. Aber in seiner Kritik der fehlenden Politik der Frauenbewegung stecken so die Struktur von Argumenten, die man auch heute noch in der Linken immer wieder hört, wenn Kritik an der Linken geübt wird. Und dementsprechend lohnt es sich, diesen Text von Ralf anzuschauen, auch wenn man erstmal keinen Bock hat, einem Typ zuzuhören, wie er erklärt, warum die Frauenbewegung unpolitisch ist.
Ralf. Ist das auch in diesem Text, ist nur Ralf, ne?
Nur Ralf ist der Autor.
Das vermisse ich so ein bisschen, also so ein bisschen an so linken Debatten damals in diesen Zeitungen. Du konntest einfach als Ralf, als Lisa, als irgendwer irgendwas veröffentlichen und Leute haben sich mit dir befasst. Du hast kein Instagram-Profil gebraucht.
Genau, es diskutiert Ralf mit der Gruppe ohne Namen. Oder das fand ich eben auch so cool, dass die Antwort von der Gruppe ohne Namen kommt, weil es halt obvious ist, da sind einfach ein paar Leute, die über Zufall über den Text geredet haben und einfach waren so, okay, wir schreiben eine Antwort drauf, aber wir müssen jetzt nicht basierend aus der Antwort irgendwie eine neue Organisation gründen oder irgendeine Organisation benennen, sondern nein, wir waren halt ein loser Zusammenhang, der ein paar Gedanken hatte.
Bisschen auch wie Don't Read Theory entstanden ist.
Podcast ohne Namen.
Ich schwöre, wir sind der Podcast ohne Gesicht. Wir sind der Podcast ohne Thirst Traps.
Ralf argumentiert eben in seinem Text, die Patt-Situation zur Geschichte der neuen Frauenbewegung und eine Handvoll Exkurse gratis, dass die neue Frauenbewegung aufgehört hat, gesellschaftlich zu wirken und keine Antwort auf die drängenden Fragen der Zeit hat. Zum Beispiel verweist er eben darauf, dass es eine fehlende feministische Position zum Fall des Realsozialismus gibt. Ralf Wirbe eben der neuen Frauenbewegung in einem Text, in dem die Fußnoten länger sind als der eigentliche Text, eine Monothematik, aka das Patriarchat, vor, mit der sie dann unfähig wird, die gesellschaftliche Komplexität zu erfassen und nur noch bloße Scheindebatten führt.
Ja, genau. Und also wenn man diesen Text liest, ist es wirklich ultra einfach, sich über Ralf und diesen Text lustig zu machen. Und das soll man auch machen. Ist auf jeden Fall eine gute Lolkau, die man melken kann. Aber wie gesagt, also die Struktur des Arguments findet sich ja auch darin wieder, wenn zum Beispiel Jean-Philippe Kindler sich in seinem Programm Ich hasse Linke, das kann man auf YouTube sehen, halt darüber lustig macht, dass sich Linke in so Nonsense-Debatten verfangen. Oder halt das ganze Sarah Wagenknecht, also das Ding mit dem Sarah Wagenknecht ihre Abspaltung von der Linken eingeleitet hat. Es ging nur noch um Lifestyle-Themen. Und dass eigentlich der Erfolg einer Linken, gesellschaftliche Erfolg einer Linken, misst sich eigentlich nach denselben Parametern wie bürgerliche Politik. Nämlich Wahlen und Masse.
Quantitativ.
Und das ist halt eigentlich schon mittlerweile Konsens bei super vielen. Und wie gesagt, da unterscheiden sie sich nicht von der Lolkau Ralf. Und dass man halt eben die echten Probleme aus den Augen verloren hat und an Schlagkraft eingebüßt hat, weil man zu sehr mit sich selbst und seinen kleinen Problemchen und seinem schlagenden Macker oder Eifersuchtsdrama schiebenden Ex-Freund zu sehr beschäftigt war.
Oder um Dr. Pöbel zu zitieren, dort, wo man von Faschos auf die Fresse kriegt, streiten Zecken nicht zum Nahostkonflikt.
Außer er macht einen Instagram-Post darüber. Dann ist relevant.
Die logische Konsequenz, die Ralf der neuen Frauenbewegung ebenso wie heute Linke allgemein konstatieren, ist die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit. In dieser Bedeutungslosigkeit wird dann Praxis als bloßes Ritual am Leben gehalten. Man führt Debatten, die irrelevant sind. Man hält Vorträge zu Themen, die irrelevant sind. Und man fokussiert sich auf das Private und auf die Verlängerung des Privaten im Szene-Kontext und macht quasi nur so Szene-Management.
Das ist ja auch was diesem Podcast vorgeworfen wird. Also so eine gängige Kritik. Warum befasst ihr euch nicht mit gesellschaftlichen Problemen? Warum sorgt ihr nicht dafür, dass neue Leute links werden? Warum befasst ihr euch mit anderen Linken?
Warum kritisiert ihr andere Linke?
Ja.
Und Ralf bringt das eben auf die Formel. Deshalb hat sich jede linke Frau die Frage zu stellen, linke Organisierung oder Frauenorganisierung. Das eine schließt mittelfristig, nicht kurzfristig, unter der Anerkennung des abhanden gekommenen historischen Subjekts letztlich das andere aus. Und eben nochmal, das klingt extrem eklig, wenn das halt ein Typ sagt, aber wenn man einfach mal Frau durch andere Begriffe ersetzt, dann ist das schon wieder häufiger. Also warum? Man muss sich die Frage stellen, linke Organisierung oder Organisierung zum Thema Nahost etc. pp.
Oder linke Organisierung oder Pronomendebatte.
The list goes on and on. Und verloren geht eben für Ralf dabei der Mensch als denkendes Subjekt, ebenso wie der politische Diskurs, aus dem heraus eine Linke tatsächlich auf die Gesellschaft wirken kann. In der Antwort auf den Text Ralf als Vordenker totaler Gesellschaftung der Gruppe ohne Namen, eben in Ausgabe 70 des CIs, wird eben Ralf eine Abspaltung vorgeworfen. Auf der einen Seite gibt es das Subjekt, das autonome Subjekt, das die Komplexität der Welt objektiv ordnet, und auf der anderen Seite eben das Nicht-Subjekt. Bei Ralf ist es eben die als Frau organisierte Frau, und dieses Nicht-Subjekt wird als unfähig begriffen, gedanklich am Ganzen zu partizipieren und das große Ganze zu sehen.
Ja, das große Ganze zu sehen oder auch dann einen Schritt weiter, dann aktiv und effektiv dagegen vorzugehen. Und dazu gibt es dann eben zum Beispiel bei Pöbel MC Lines, jetzt nicht gegen Frauen, Also Pöbel MC sind seine Frauen, seine Chayas, die sind ihm heilig. Oder seine My Lady oder sein Girl, das nice Outfits trägt und mit der Genderkeule schlägt. So, genau, die werden bei Pöbel MC nicht gedisst, aber dafür eben ein verweichlichter, Nagellack tragender Plenumsmann, dessen Linksein halt eigentlich nichts bringt. Also kann er sich halt gleich sparen.
Der sinnlose Debatten im Plenum führt.
Ja, genau.
Die Gruppe ohne Namen stellt eben die These auf, dass der Politikbegriff von Ralf dem Begriff der wahren produzierenden Arbeit gleicht und das Subjektive ins Private drängt, weil eben nämlich das Subjekt aus einer klar geschlechtlichen Logik heraus begriffen wird, als eben das autonom Handelnde, das sich nicht von seinen Emotionen ablenken lässt, das die eigenen Erfahrungen nicht überhand gewinnen lässt, sondern ganz objektiv die Welt anschaut und verändert, kann eben das Unbehagen an der Geschlechterdifferenz, das Frauen empfinden, in dieser Logik gar nicht artikuliert werden.
Ja, und das Unbehagen generell an dieser Art von Politik kann in dieser Logik gar nicht artikuliert werden, außer halt in Form von Bauchgefühl. Und wenn du das aber grundsätzlich einfach ausschließt, dann schaffst du es eben überhaupt keine Kritik mehr zu formulieren. Und so wird halt das Subjektive nicht nur ins Private abgeschoben, sondern eben auch Frauen strukturell unsichtbar gemacht. Und diese Erfahrung habe ich so heftig in diesem Podcast gemacht, auch jetzt so als Reaktion auf die letzte Folge. Und ich habe ein Muster entdeckt, wenn Leute unseren Podcast einfach nur stumpf hassen wollen, also die finden diesen Podcast einfach nur schlecht, so Punkt. Die wollen einfach, dass Don't Read Theory nicht existiert oder aufhört. Und eine ganz einfache Art und Weise, das zu argumentieren, ist, dass ich komplett unsichtbar gemacht werde und dass es dann nur Valentin ist ein dummer Macker, der redet und Valentin hat dumme Takes. Und ich existiere als 50% von Don't Read Theory überhaupt gar nicht. Ich existiere nicht als Person, die diese Folgen mitkonzipiert hat, die Argumentation, die Argumente miterarbeitet hat. Teilweise trägst du ja auch, also teilweise, also sagen wir auch immer voll viel, was die andere eigentlich hervorgebracht hat.
Im Skript verschwimmen die Takes ja auch einfach. Also wenn man genau da lange am Skript sitzt, dann weiß man auch nicht mehr, wer hatte den Take irgendwann mal.
Genau, und um Don't Read Theory einfach so stumpf hassen zu können, muss ich unsichtbar gemacht werden, weil man halt eben Frauen nicht hassen kann, aber auch, weil ich, glaube ich, unfähig bin, überhaupt die gute Kritik zu formulieren, die Don't Read Theory formuliert. Und in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mir überlegt, wird Pöbel MC einen Diss-Track gegen Don't Read Theory verfassen? Und ich glaube, einerseits wird er es nicht machen, weil wir haben jetzt in diesem Podcast die Erfahrung gemacht, dass wenn unsere Kritik tatsächlich gut ist und ankommt und hittet, werden wir ignoriert oder uns wird mit dem Anwalt gedroht. Es wird nie öffentlich gemacht. Nie. Leute, noch nie. Like, ihr wisst nicht, was sich hinter den Kulissen von Don't Read Theory abspielt. Like, but the stuff hits. Like, the spot is hitted, aber die Leute, die es trifft, werden es nie öffentlich machen. They're just way too scared. Aber im Fall von Pöbel MC glaube ich, doppelt nicht, dass er es macht, weil ich als sprechendes Subjekt im Pöbel MC-Universum, im Deutschrap-Universum nicht existiere. Ich existiere als migrantische Frau, entweder nur als idealisierte Genossin und Chaya oder als, keine Ahnung, autoritäre Girlfriend, I don't know, whatever, oder ich existiere einfach gar nicht. Entweder idealisiert oder ignoriert. Aber ich bin nicht mal ebenbürtig gehasst, gedisst zu werden. Sowohl von irgendwelchen Männern, als aber auch von unseren Hatern.
Es findet eben so eine Abspaltung des Abseitigen statt. All das, was halt eben nicht in die klare Linie, die Revolution oder was dann auch gerade das große Ding ist, wo man das politische Ziel, dem man alles unterordnet, reinpasst, muss halt abgespalten werden. Und das trifft natürlich eben vor allem diejenigen Leute, die nicht die gesellschaftliche oder subkulturelle Repräsentation haben, wie es eben der Mann hat.
Ja, und ich habe, wie gesagt, mit super vielen Friends über diese Doppelfolge gesprochen. Und habe eben auch die Frage gestellt, was ist denn eine weibliche Kultur oder eine feministische Kultur? Was ist denn so eine Alternative zu dieser männlich-hegemonialen Subkultur, die aus Kampfsport und Mackern und immer kampfbereit sein und immer schlagfertig sein und keine Ahnung, was kann das denn sein? Und dann meinte meine Freundin zu mir in dem Moment das hier. Und hat das hier ist die Alternative und hat halt eben darauf hingewiesen, dass wir diese Diskussion geführt haben, während wir zu dritt gemeinsam den Abwasch gemacht haben. Von dem Abendessen, was ich für diese Freundin gekocht habe, die ich zu mir nach Hause eingeladen habe, um auf dem Balkon Feierabend-Drinks und Dinner zu haben. Und das ist halt eben feministische Kultur, dass diese Art von Fragen gestellt werden können, ohne dass es halt um irgendeinen Gewinn darum geht, in so einen ergebnisoffenen Raum. Aber aufgrund der Strukturen und Zwänge, in der wir leben, aufgrund der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft, ist diese Kultur ins Private reingezwungen. Die ist nicht von Natur aus privat. Die wird eben, wie du auch sagst, abgeschoben dorthin, weil sie unbrauchbar scheint für eine auf Effektivität und Wahlerfolge gepolte Politik. Und
was dann ja eben auch genau halt eben, worüber sich Ralf in diesem Text dann aufregt, dass die Frauen halt mit anderen Frauen über Frauenthemen reden, anstatt sich zu fragen, wie man jetzt denn verhindert, dass der Realsozialismus fällt.
Voll. Und genau, um auf eine Philosophin zurückzukommen, auf die wir so oft zurückkommen, nämlich auf Shulamith Firestone, die halt eben sagt, es gibt keine weibliche Kultur, weil alles Öffentliche eben eine männliche Sphäre ist und Frauen eben in dieser Sphäre nicht existieren. Und gemessen an diesem Maßstab Frauen immer keinen Anteil an dieser Kultur haben werden. Also weil sie zum einen etwas übernehmen, woran sie keinen Anteil hatten und diesem Anspruch auch nie gerecht werden können. Das wird sich nie authentisch. Es wird nie authentisch sein, wenn Frauen das machen. Und das hat man ja auch wirklich, wenn dann so, keine Ahnung, es gibt dann so eine Frauenkampfsportgruppe und es gibt so eine Frauensprühergruppe und es gibt so eben Rapperin und das ist immer wie so, ja, die Mädels sollen auch was davon haben. Und wir supporten das, weil das ist, weil wir irgendwie cool sind, weil wir irgendwie korrekt sein wollen, weil wir unsere Chayas und Genossinnen supporten wollen, aber irgendwie hittet das nicht so wie das Original.
Oder um Kleptos zu zitieren, ich bin gegen Sexismus, auf dem zweiten Floor spielen Frauen.
Und um auf dieses Kulturargument zurückzukommen, das hat sich total in meinen Liebesbeziehungen gezeigt. Denn ich habe von meinen linken Ex-Freunden immer Wissen und Zugang zu linken Räumen erhalten. Und zum Beispiel in meiner ersten längeren Beziehung war ich eben durch meinen Ex-Freund viel auf Hardcore- und Punk-Shows und bin überhaupt in so etwas wie die radikale Linke und in autonome Räume eingetreten. Ich wusste vorher so als 16-jährige Kölnerin gar nicht, dass es sowas wie autonome Räume gibt. Für mich war bis dato irgendwie links sein, so auf Demos gegen Pro-Köln gehen und das war's. Ich wusste nicht, dass es so etwas wie eine linke Szene eigentlich gibt. Und genau, über meinen Ex-Freund bin ich da reingekommen. Und aus meiner letzten Beziehung habe ich super viel theoretisches Wissen und linke Debattengeschichte mitgenommen. Und das war super interessant und ich habe sehr viele tolle Bücher geschenkt bekommen und hatte einfach einen richtig coolen und anspruchsvollen Gesprächspartner und profitiere natürlich von beidem heute im Kontext von so Szene-Credits. Und ja, ich habe Kapital gewonnen, wenn man so möchte, aus diesen Beziehungen zu linken Männern. Also meine Ex-Freunde haben ja auch irgendwie ihre Dosis an popkulturellem Wissen und die haben schon hoffentlich vielleicht einen besseren Style irgendwie bekommen. Das ist ja auch eine Form von sozialem Kapital. Aber in erster Linie hoffe ich, denke ich, sind sie irgendwie sensiblere Boyfriends geworden. Also irgendwie.
Deine Nachfolgerinnen haben es ein bisschen leichter.
Inshallah. Und das lässt sich ja nirgendwo messen. Das ist eben, ich hingegen kann halt irgendwie vorweisen, welche Bands ich in den 2010er Jahren alles live gesehen habe, welche Bücher ich gelesen habe. Ich kann erzählen, was ich jetzt irgendwie alles über die antideutschen Diskurse in den Nullerjahren weiß, was ich eben da gelernt habe. Aber ja, das andere, wie gesagt, passiert halt wiederum im Privaten, in den Beziehungen, in den nächsten Beziehungen, die sie führen.
Ich kann das, glaube ich, nur irgendwie als aus cis-männlicher Perspektive mehr oder weniger zustimmen, weil bei mir ist es auch vor allem so. Es ist so Sad Girl Music, die ich viel aus Beziehungen mitgenommen habe. Aber ansonsten, wenn ich so drüber nachdenke, wie sich irgendwie in meinen Alltag dann so vergangene Beziehungen manifestiert haben, dann sind es Modeprodukte, es sind Ernährungsprodukte, das Brot, das ich immer kaufe, es sind Hygieneprodukte, die Skincare-Routine, die ich mache. Aber das ist
eine Skincare-Routine, wow.
Ja. Aber es ist eben nicht diese großen kulturellen Sachen, sondern es sind alles Sachen, die in meinem privaten, die haben einen privaten Alltag geprägt, aber eben nicht das laute, große, wo ich so vorpresche und sage so, hier, ich habe das mitgenommen, ich habe jenes mitgenommen.
Und ich meine, wir kritisieren das halt jetzt so. Also wir kritisieren diese Aufspaltung in irgendwie die öffentlich-männliche Kultur, in die öffentlich-männlich-politische Kultur und eben in die private, safe, feministische, weibliche, reproduktive Sphäre oder Kultur. Frauen sind ja halt aber eben nicht frei von dieser Logik. Also Frauen sind ja eben nicht besser irgendwie als Typen.
Ja, Frauen und auch Leute, die eben abseits dieser geschlechtlichen Binarität existieren, müssen ja auch irgendwie innerhalb dieser patriarchalen Sphäre auch irgendwie mitmachen und auch diese Geschlechterspannung, die existiert und die eben gesellschaftlich binär ist und auch ein Zwang für alle Leute mit sich bringt, sich in diese Binarität in irgendeiner Form auch zu fügen und dementsprechend, wo es dann auch einen Pick-me-Boy gibt, der eben die männliche Geschlechterdifferenz versucht zu verraten und gerne one of the girls wäre, da muss es natürlich eben auch das Pick-me-Girl geben, das gerne one of the boys wäre. Und erzähl doch mal, Aishigul, wie ist es denn so, als Frau an männlicher Kultur zu partizipieren?
Ganz ehrlich, Don't Read Theory, der Pick-me-Podcast. Honestly? Hätten wir eigentlich, also, vielleicht ändern wir nochmal unseren Namen. Pick Me Cast.
PMC.
Ah! Illuminati. Okay. Ja, also ich glaube, als ich jünger war, habe ich definitiv es ein bisschen, also habe ich, da war definitiv das mehr mit Genuss verbunden. So wie so ein exotisches Tier in diesen männlichen Sphären zu sein und halt irgendwie sich für Theorie zu interessieren oder irgendwie in den Subkulturen unterwegs zu sein und da irgendwie dafür einzustehen, da gleichwertig mitzuspielen. Ich habe das, also ja, diese Position bestimmt auch, also habe ich schon auch genossen. Aber ja, ich glaube, das muss man auch irgendwie genießen. Also ich musste irgendwie komplett ausblenden. Also viele Frauen äußern ja, dass sie so Hemmungen haben an zum Beispiel sich mit Theorie auseinanderzusetzen oder an männlicher Kultur, also an so männlich kodierter Kultur teilzunehmen. Bei mir hat sich halt das eher darin geäußert, dass ich das so als Challenge empfunden habe. So, okay, ich lass mich nicht einschüchtern, ich mach das. Und dadurch musste ich diese Zweifel auch ausblenden. Ja, aber ich habe mich dann schon auch, es ist schon noch damit einhergegangen, dass ich mir selber nicht geheuer war oft in meinen Intentionen oder warum mache ich das eigentlich? Mache ich das wirklich für mich oder mache ich das, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen von Männern?
Was für Momente waren das so, wo du dir selbst nicht geheuer warst?
Also so, keine Ahnung, dass zum Beispiel dann so eine, dass ich mich halt oft mit so Typen gebieft habe in so politischen Kontexten und das dann immer so eine weirde, plötzlich so eine weirde sexuelle Komponente bekommen hat und das so plötzlich in so einer weirden Attraction war. Aber es war eigentlich nie angenehm. Es ist nicht, eigentlich gar nicht so was Schönes. Also früher fand ich das ganz aufregend und ich glaube, so Typen fanden das schon auch erstmal so irgendwie attraktiv oder auch irgendwie vielleicht belustigend, also so süß, wie die sich irgendwie hier um Kopf und Kragen redet. Aber irgendwie, es war schon so, what the fuck? Also ich habe auch mit vielen Freundinnen, ich bin mit vielen Pick-me-Girls befreundet. Ich glaube so letztendlich, jede meiner Freundinnen auf, also ich hab mit so Freundinnen über das Pick-me-Girl geredet und die waren so, nein, nein, du bist kein Pick-me-Girl. Ich war ein Pick-me-Girl. Es war so, nee, du bist kein Pick-me-Girl. Und ich war so, excuse me, so wenn du, also so, dann bin ich auch, also es war wirklich so, alle waren so, nee, you're good girl. Ich war peinlich. Ich war abhängig vom männlichen Anerkennung. You were good. Und was ein Satz, der so häufig gefallen ist in diesen Gesprächen mit meinen Freundinnen, war so, wenn man halt dann mit diesen Typen auch was hatte oder sich vorgestellt hat, was mit denen zu hatten, das war immer die Frage, will ich den ficken oder will ich eher sein? Mhm. Das war so krass zentrales Ding. So. Und ganz häufig diese Fantasie, boah, wenn ich ein Mann gewesen wäre, boah, ich wäre so ein, ich hätte so dicke Eier gehabt, boah, wenn ich ein Mann wäre, ne? Ich wäre so ein kranker, heftiger Typ geworden. Also wir hatten selber so eine fetischisierte Fantasie davon, was es bedeutet, dieses ultimative Subjekt zu sein. Und wir konnten uns eigentlich auch gar nicht vorstellen, dass diese Typen irgendeine Form von Unsicherheit haben. Also man hat zwar immer so Witze gemacht, haha, Männer, ne, aber eigentlich so deep down war so, boah, nee, der hat bestimmt noch nie in seinem Leben sich unsicher gefühlt. Und das war so dieses, ich will auch mich nie unsicher fühlen. Mich nie awkward fühlen, mich nie unwissend fühlen, nie für die Legitimität meines Sprechens Gründe aufzählen müssen, nicht mein Wissen unter Beweis stellen müssen. Das sind alles diese Gedanken, die wir hatten.
Und dahingehend, um way, way back zu unserer allerersten Folge zu gehen, zur ersten Folge des Pick Me Casts, Sophie Passmann hat dahingehend natürlich auch vollkommen recht, dass quasi dieser Pick Me Girl Vorwurf am Thema vorbeigeht, weil das einzelne Pick Me Girl ist nicht relevant für die ganze Thematik, sondern es geht um eine männlich geprägte Kultur, in dem Pick-Me-Girl-Sein eine Art Strategie ist, um männliche Anerkennung zu haben. Was Sophie Passmann allerdings eben nicht macht, ist wirklich zu realisieren, dass quasi es auch eine weibliche Subjektposition geben kann, so prekär die dann auch irgendwie ist. Und dementsprechend sie ganz allein alles nur so betrachtet, so ja, man kann halt einfach, also sie verwechselt eben auch männliche Anerkennung mit geil gefunden werden und dementsprechend gibt's quasi nur ein perfektes Ausfüllen der Objektposition, ein sich bequem machen in der Objektposition, aber nicht den Versuch, in eine Subjektposition zu kommen, was ja eben genau du gerade beschrieben hast, wenn du quasi mit irgendwelchen potenten, phallischen Männern schlafen wolltest, um der zu sein. Also nicht um Objekt zu sein, sondern um durch ihn sich als Subjekt fühlen zu können.
Und ich glaube, genau, und das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das geht ja nicht. Das ist genau das, was Jessica Benjamin in Fesseln der Liebe schreibt. Dass eben eine Frau, die in dieser männlichen Gesellschaft sich eigentlich nicht entfalten kann und bei diesen Versuchen auch total viel Gefahr läuft, Gewalt zu erleben, dann irgendwie ein Substitut in einer Beziehung zu einem Mann sucht, in der sie unterwürfig ist, in dieser Hoffnung, dass eben dieser starke, autonome Mann einen sicheren Rahmen schafft, wo sie sich fühlen kann. Also statt quasi, also was dann bei Jessica Benjamin in Form von so wirklich sehr aufgeladenen sexuellen Beziehungen geäußert wird, also so das Extrem wäre quasi, dass Frauen statt sich im Moshpit zu prügeln, statt im Stadion zu brüllen, statt in der Theoriediskussion richtig sich zu beefen, bis die Köpfe rauchen, sich halt in einer BDSM-Beziehung spüren. Quasi, dass sie rein in diesem sexuellen Rahmen, in diesem krass geschlechtlichen Rahmen, diese existenziellen Grenzen des Menschseins spüren. Das ist halt das Dilemma.
Damit ist ja auch dieser Pick-Me-Girl-Vorwurf am Ende auch wieder eine ähnliche Abspaltung wie perfekter Engel, toxischer Macker, weil es eben versucht, das Strukturelle auf eine individuelle Ebene zu holen. So, das Problem ist nicht mehr männliche Herrschaft, männliche Kultur, sondern es ist das einzelne Pick-Me-Girl.
Ja, also, boah, definitiv. Dieser Vorwurf des Pick-Me's ist wirklich, das ist eben wie ähnlich so wie der Vorwurf, ein Macker zu sein. Also so, wenn du das als Frau von anderen Frauen bekommst, diesen Pick-Me oder die ist kein Girls Girl, dann bist du unten durch, dann bist du ausgeschlossen aus dem Kollektiv Frau und dir wird diese feministische Solidarität nicht mehr so entgegengebracht oder damit wird dir halt gedroht. Damit werden halt halten Frauen sich auch ein bisschen gegenseitig so in Check. Und also es gibt halt so einen unausgesprochenen Code zwischen Feministinnen. Und das hast du eigentlich vorweggenommen, Antje, nämlich wir belohnen Macker nicht auch noch für ihr Mackertum mit Sex. Wir daten keinen Macker. Das schreibt dann, also das, was ich als unausgesprochen bezeichne, ist dann aber ausgesprochen zum Beispiel in dem Buch von Lindsay Schmidt, wenn sie schreibt, datet niemals einen Alpha-Mann, vertraut mir. Mit Betas könnt ihr wenigstens ein Gespräch führen. Und ich meine, ja, schön und gut, das ist irgendwie, ich glaube, so weit sind schon die meisten Frauen irgendwie.
Kurzum, du bist kein Pick-me, wenn du einen Beta datest. Das Pick-me-Girl ist der weibliche Alpha.
Ja, genau. Die ist auf jeden Fall toxisch und irgendwie unsolidarisch vor allem. Die ist in erster Linie unsolidarisch. Und ja, und trotzdem, also so, einerseits gibt es so dieses eben Macker aufs Maul und wir daten keinen Macker. Wir belohnen problematische Männer nicht noch mit Sex, mit Liebe. Und trotzdem gibt es ja eine unübersehbare und total spürbar sexuell aufgeladene Neugier am Macker. Und aber auch Wut und Neid und auf jeden Fall eine sehr starke Anziehung, die vom Macker ausgeht und sich zum Beispiel in so einem deranged feminist Humor äußert, den auf jeden Fall, also diesen Humor konnte niemand so gut in ihren Memes verarbeiten wie Hinterhaltnymphe. Das ist dieser ganze Hinterhaltnymphe-Humor, der sich viel darum dreht, dass man halt so hängengebliebene Sprüher und Ultras datet, aber immer als Guilty Pleasure diese Neugier und Lust am problematischen Mann ist immer Lust, aber auch sehr schamvoll besetzt. Und man macht sich definitiv auch Vorwürfe. Und das ist dann noch so akzeptiert. Also du darfst diese Typen irgendwie daten, aber du musst dann immer zur Schau stellen, dass du halt einfach auch eine Hängengebliebene bisschen bist. Und like, don't get me wrong, I love this. Also so von uns als Hängengebliebene reden ist so, like, damit the group chat loves it.
Ich würde sogar noch weitergehen, dass dann auch so dieses weibliche Bedürfnis gibt, den Macker zu domestizieren. Und da spielt ja auch diese Excalibur-Line drauf an. Weil wenn man das Excalibur rauszieht, ist man ja der König von England. Und genauso gibt's ja quasi, sagt ja auch Pöbel so, hier, domestiziere mich. Es gibt diese Insta-Story, wo er sagt, wann kommt endlich die autoritäre Freundin, die mir den ganzen Irrsinn verbietet und einen Flausen aus dem Kopf treibt, so. Und ich glaube, da gibt es auch so ein genuin weibliches Bedürfnis, so diesen Macker zu domestizieren.
Ja. Ich glaube, das Bedürfnis, den zu domestizieren, ist eigentlich von einzelnen Frauen. Also dieses I can fix him ist das ja letztendlich, ne? Dieses, ne, ich kann diesen Feral-Typen, der so for the streets ist, ich kann ihn halt irgendwie beziehungsfähig machen. Ich glaube aber, das ist die private Analogie zu dem Argument, was wir die ganze Zeit machen, nämlich, dass die Linke diese Fantasie hat, Männlichkeit gut zu machen, Männlichkeit zu domestizieren im Sinne von sozialer, zutraulich, solidarisch, feministisch und links zu machen. Und diese männliche Autonomie eben für sich und für seine eigenen Zwecke zu benutzen. Und das geht halt aber natürlich nicht auf, weil wenn du das versuchst, wenn du versuchst, den Macker sozial verträglich zu machen, dann geht das ja natürlich genau auf die Kosten dessen, warum der Macker überhaupt geil ist, weil er eben von nichts und niemandem abhängig ist und auch abhängig sein möchte. Er ist dieses vereinzelte Individuum, auf den niemand Macht ausüben kann, der sich jeglicher Macht verweigert und entzieht.
Der einfach Rap macht und keinen Fick gibt, was die Leute denken.
Und das ist ja auch der Grund, also warum bei diesem Versuch ja genau der Zauber des Mackers verloren gehen würde, ist ja zum einen der Grund, warum sich solche Typen niemals auf Commitment einlassen würden, weil die wissen ja selber, dass deine, die Maske würde ja fallen. Also deine ganze Masche hört ja in dem Moment auf, wo du das halt machst. Und deshalb ist das ja auch bei Rappern dann immer so eine krasse Inszenierung, wenn sie ihre Frau gefunden haben. Und das ist so als dieser lebensändernde Abschnitt. So, ich habe mich jetzt, und diese Frau wird ja auch dann eben bis in alle Himmelhöhen gelobt, weil sie ja wirklich, die ist besser als alle anderen, die ist heftiger als alle anderen. Und nur für die lasse ich mir meine heilige Autonomie nehmen.
Ich muss mir nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen, weil Verliebte in der Disco nichts verloren haben.
Süß. Von wem ist das?
Fahrt, reich und schön.
Oh, das ist irgendwie ein süßes, das ist ein süßes, das ist eine süße Line. Das, like, we're lover girls, Valentin, wir beide. Aber, also andererseits würden diese Typen sich da nie drauf einlassen, weil ihre ganze Masche halt irgendwie kaputt wäre. Aber andererseits sind auch oft Frauen oder irgendwie die Leute schockiert, dass hinter diesem, dem Macker, dem Alpha, dem Atzen halt gar nicht so ein selbstbewusster Typ dahinter steckt, sondern auch, dass die im Gegenteil eigentlich richtig viele Komplexe und Unsicherheiten haben. Und das ist ja, weshalb die Sopranos eine so krasse Serie waren, weil sie eben diesen kaltblütigen Mafia-Boss Tony Soprano gezeigt haben, der halt Panikattacken hatte und nicht wusste, was er hat und halt am Ende bei einem Shrink landet, also bei einer Therapeutin und genau seine Angststörungen und Neurosen und seine Depression damit zu kämpfen hat in dieser Serie. Das ist halt das, womit er es bezahlt.
Und das ist ja auch die Quintessenz der letzten und genau dieser Folge, um eben so deutlich zu machen, wie gestört Männer eigentlich sind und wie viel komplexer es auch eben gibt und diese ganzen Illusionen von Männlichkeit und Autonomie ja wirklich eine Illusion ist, die nur existieren kann, indem man psychisch krank ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich selbst Leiden zufügt. Und ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen zu der Steigerung dessen, worüber wir gerade gesprochen haben, quasi eben so die Aneignung der männlichen Subjektposition von Frauen gegen den Macker, quasi irgendwie den Macker poppen und emotional detachen, dass der Macker sich in einen verliebt und man quasi den Macker outmackert, den Macker fickt, anstatt vom Macker gefickt zu werden.
Da triffst du auf jeden Fall, das hast du auf jeden Fall sehr wunderschön beschrieben, Valentin. Das ist auf jeden Fall, ja, genau, ist dem Macker mit seinen eigenen Mitteln heimzuzahlen. Und ja, das schreibt auch Shulamit Firestone in ihrem Buch aus den fucking 1970ern, dass sie halt so sagt, wenn Frauen das versuchen, das können sie halt machen, aber damit eignen sie sich halt eine psychische Krankheit an, nämlich das männliche Bewusstsein, was sie wirklich konsequent als eine psychische Störung beschreibt in diesem Buch. Und das wirkt bei Frauen doppelt so schlimm, weil es ist eben eine angeeignete Krankheit. Also die kommt auch nicht mal aus dir heraus. Du machst dich quasi kaputt.
Und Männlichkeit deshalb, als Parasit.
Ja. Und so wirklich so Männlichkeit als Brainrot. Und das ist auf jeden Fall auch, genau dieses Leiden nimmt man halt auch total in so feministischen Social-Media-Diskursen oder überhaupt Frauen-Social-Media-Diskursen da, dieses Leiden, dass man so sich gezwungen fühlt abzustumpfen und sich gezwungen sieht, Macht auszuüben auf Männer, um irgendwie sich vor Ausbeutung zu schützen, obwohl man sich eigentlich sensible, gleichberechtigte, liebevolle, kommunikative, romantische Beziehungen zu Männern wünscht und nicht dieses abgefuckte, ja, dieses abgestumpfte, serielle, anonyme und ja, scheinbar gar keinen Gestaltungsraum mehr hat in dieser sexuellen Ökonomie.
Und damit landen wir ja mehr oder weniger wieder gerade am Anfang, weil, wie ihr alle hören konntet, Frauen haben keine individuelle Sexualität und sie stehen immer im Kontext des Kollektivfraus. Wir haben jetzt über weibliche Sexualität, weibliches Begehren in einem kollektiven Rahmen gesprochen und wirklich die politischen Implikationen dessen behandelt, weil eben genau das auch irgendwie immer wieder passiert. Diejenigen Frauen, die versuchen, irgendwie rauszukommen und eine individuelle Sexualität, eine individuelle Lösung dieses ganzen Dilemmas zu finden, werden als unsolidarisch gebrandmarkt und teilweise auch von feministischer Solidarität ausgeschlossen, auch und vor allem von feministischen Männern.
Voll, also so, um es nochmal so in den gesamten Kontext der Folge zu stellen, wir haben eine männlich-hegemoniale Kultur festgestellt in der Linken. Das ist ja schon schlimm genug. Aber die Frauen, die wenigstens daran noch teilhaben wollen, werden ja dann trotzdem ausgeschlossen. Also nicht nur werden Frauen und weibliche und feministische Kultur und queere Kultur unsichtbar gemacht oder zumindest abgewertet als weniger authentisch. Die irgendwie versuchen mitzumachen, werden vom eigenen Schicksalskollektiv als unsolidarische ausgeschlossen, plus von Männern sowieso. Also fuck them. Und das merkt man aber auch total auf so ganz individueller Ebene, wenn zum Beispiel deine beste Freundin anfängt, so einen komischen Macker eben zu daten, einen Drogendealer, einen Sprüher, einen Ultra, keine Ahnung. Und du bist so weirdly invested in it. Es ist so fast schon unangenehm, wie invested du darin bist und wie sehr du ihr ihn ausreden möchtest. Und weil man sich irgendwie gar nicht davon abgrenzen kann. Man kriegt so literally PTSD. Und ich glaube, halt, ne, eine Freundinschaft macht es eben aus, dass man seine Freundin schon auch irgendwie machen lässt, was sie machen möchte. Also, dass ich meine Freundin eben als Individuum sein lassen kann und dass sie mir nichts schuldig ist. Aber genau, das findet schon auch auf kollektiver Ebene findet das schon auch irgendwie so ein bisschen statt, eben als so eine Machtausübung von Frauen gegenüber andere Frauen, dass man eben, wie gesagt, keine Macker daten soll. Aber es gibt auch das Gegenteil, dass sich manche Frauen so doll rausnehmen aus diesem Kollektiv Frau und so mit aller Gewalt gegen diese, ich nenne es mal Zwangssolidarität, kämpfen, dass es auch leider in einem Täterschutz endet.
Ich glaube, da lernt man halt generell wieder, um auch da wieder die Parallele zwischen der linken Subkultur und der bürgerlichen Kultur zu ziehen, bei dem Punkt, dass an der weiblichen Sexualität in einer männlich kodierten Kultur gesellschaftliche Moralvorstellungen ausgehandelt werden. Frauen sollen den gesellschaftlichen Missstand ausbaden, indem sie den richtigen ranlassen. Am Frauenkörper wird die Volksgesundheit, die Volkssicherheit gemessen.
Ja, oder halt eben Incels sind Incels, weil Frauen nur noch die oberen 20% von Männern ficken wollen. So, Frauen sind schuld daran, dass Männer frustriert sind und Frauen hassen.
Oder der ganze neurechte Diskurs von AfD und Co., die sich auf einmal für das Wohl der deutschen Frau gesorgt haben, als man quasi die Projektionsfläche der Horden von vergewaltigenden Geflüchteten herbeifantasieren kann, um eben rassistische Hetze betreiben zu können. Auf einmal war der weibliche Körper in irgendeiner Form relevant, weil man gleichzeitig trotzdem noch größtenteils gegen Abtreibung ist.
Voll, oder halt so zum Beispiel in so türkischen Familienkontexten werden oft Söhne komplett verzogen. Die müssen gar keine Verantwortung tragen für die Funktion irgendwie in der Familie, bringen noch nicht mal den Müll irgendwie so raus, denen wird gar kein Riegel vorgeschoben. Aber die Frauen aus der Community sollen deshalb umso härter einen Riegel vor sich und ihren Körper schieben und diese Männer nicht an sich ranlassen. Und die sollen halt genau das korrigieren, was quasi kollektiv verkackt wurde.
Oder dann eben auch bei einer sexpositiven oder kinky Linken, wo dann Frauen die monogame Beziehung führen oder Vanilla-Sex gut finden, was Lenzi in ihrem Buch auch schön kritisiert. Die werden nur belächelt und als verklemmt eingestuft, weil quasi eben auch diese hedonistischen Vorstellungen natürlich auch am Frauenkörper ausgelebt werden muss.
Voll. Ja, also am Ende des Tages sollen Frauen eben, also wird irgendwie das Versagen einer Gesamtgesellschaft, genau, Frauen sollen das Korrektiv dazu sein und einzelne Frauen sollen das Korrektiv dazu sein. Aber genau, wie kommen wir jetzt nochmal in diese Folge ist wieder komplett hat den Rahmen gesprengt. Wie du sagst, Valentin, jedes Mal, wenn wir über Sex reden,
eskaliert das.
Aber wie sind wir jetzt vom Macker-Kult, vom Pöbel-MC zum Pick-Me-Girl gekommen?
Es liegt daran, lass es mir dir erklären, Darling.
Thank you.
Dass wir ein strukturelles Phänomen betrachten, nämlich das strukturelle Phänomen einer männlich-hegemonialen linken Kultur oder auch Subkultur. Und man kann eben dieses Phänomen einer Kultur nur dort anschauen, wo die Kultur ihre Gewalt auf einzelne Individuen auswirkt und eben diese einzelnen Individuen zu konkreten Akteurinnen der abstrakten Gewalt macht, also eben auch zu konkreten Opfern und zu konkreten Tätern.
Genau, um das auf die linke Szene konkret zu beziehen. Also eine Szene, die nicht radikal von ihrem Männlichkeitsideal und von dem Ideal eines männlichen Subjekts abkehren möchte, die noch immer eine fatale Hoffnung auf ein korrektes männliches Subjekt hegt, die kann auf konkrete sexuelle Gewalt nur reagieren, aber niemals aktiv die Bedingungen ändern und somit diese Gewalt verhindern, Und da, damit bin, sind wir eben dort, wo dieser ganze Komplex angefangen hat, nämlich, dass diese Szene einfach richtig viele Frauen verpulvert und immer weiterhin eben Täter hervorbringt und Täter schützt. Also und wie geschieht das? Also das geschieht ja nicht in dem, also das geschieht ja jetzt nicht wie in so reaktionären Diskursen, wo halt gesagt wird, ja, das ist halt eine Schlampe, die hat das verdient, sondern die linke Szene möchte eben halt nicht auf Männlichkeit und auch nicht auf die, das Gewaltpotenzial von Männlichkeit verzichten. Und damit wird im Fall von konkreten Vorfällen im Zweifel immer die Verantwortung für die Gewalt auf das Opfer geschoben. Und das passiert halt eben nicht darin, dass man unbedingt solidarisch mit dem Täter ist. Also die Macker sind auswechselbar. Also wie gesagt, wir haben diese Vorfälle vorher schon mal aufgezählt. Und man entledigt sich diesen Männern gerne. Und das hast du sehr schön beschrieben am Anfang, Valentin, eben niemand ist so vorne mit dabei, wenn es um das Canceling eines problematischen Manns geht, wie andere Männer. Aber die Frauen, die diese Vorwürfe erheben, die werden immer kritisch beäugt. Die Frauen, die mit diesen Mackern bzw. Tätern zusammen waren, die sind nie das perfekte Opfer, denn die hätten es ja besser wissen sollen, weil es waren halt schließlich Macker. Also hast du dir mal seine Performance angeguckt? Hast du dir mal seine Texte durchgelesen? Also was hat die denn erwartet, dass die genau den haben wollte? Oder halt eben, es war ja bekannt, dass der scheiße zu Frauen war. Es waren ja eben Vorwürfe im Raum schon. Was hat die sich dabei gedacht? Ist sie was Besseres als die Frauen davor? Ist sie was Besseres als eine Frau? Und das sind Sachen, die spüren Frauen. Und deshalb kommen super viele nicht an die Öffentlichkeit, müssen es halt anonym machen oder riskieren halt einfach, also die wissen halt, dass die sich halt literally nichts davon kaufen können und einfach an Ansehen verlieren.
Und da zeigt sich eben, dass quasi an weiblicher Sexualität und an der Kontrolle von weiblicher Sexualität eben auch die Männlichkeit in der Linken verhandelt wird. Also wie geht die Linke mit Männlichkeit um? Es wird an den Frauen verhandelt. Und das passiert eben auf einer individuellen Ebene, wie wir eben mit dem Beta-Feminismus am Anfang dieser Folge, vor allem aber auch in der letzten Folge herausgearbeitet haben, wo quasi der einzelne feministische Mann versucht, weibliche Sexualität für sich zu kontrollieren, für sich irgendwie ein Verhältnis zu gewinnen. Das findet eben aber auch auf kollektiver Ebene statt. Und da sind wir eben jetzt mit zahlreichen Umwegen gelandet, wie es auf kollektiver Ebene in einer linken Szene stattfindet, diese strukturelle Gewalt eben nicht als strukturelle Gewalt begreifen kann, weil sie selber zu fasziniert von den Möglichkeiten dieser Gewalt ist und zu verblendet ist von den Möglichkeiten, die es gibt, wenn nur der richtige, omnipotente Mann kommt und uns ins gelobte Land führt.
Ja, ein Führer. Literally Führer. Naja, also ja, in dem Sinne ist die Linke, radikale Linke halt wirklich kein Stück besser als die bürgerliche Gesellschaft. Der Scale ist vielleicht, also das Ausmaß der Gewalt ist vielleicht geringer, aber nichtsdestotrotz ist die halt da und nichtsdestotrotz verlieren wir eben, widerfahren halt eben Menschen Gewalt und die wird irgendwie, das strukturelle Element wird halt irgendwie unterschlagen in den Momenten. Und also uns geht es nicht darum, jetzt einzelne Akteure out zu callen und wieder irgendwie, so Pöbel MC ist jetzt nicht irgendwie schuld daran oder so, überhaupt nicht.
Und ich bin auch kein besserer Mann.
Ja, aber uns geht es halt einfach darum, dass diese Szene einfach mal, also dass diese Szene eben nicht radikal mit den männlich-kapitalistischen Aspekten ihrer eigenen Subkultur ins Gericht geht und somit halt einem permanenten Wiederholungszwang und einem Zyklus von Ausbrüchen von sexueller Gewalt ausgesetzt ist.
Sie sucht nach einer progressiven Männlichkeit und versucht eben männliche Attribute zu retten, wo sie nutzbar sein können, ohne zu realisieren, dass quasi diese ganzen Attribute den ganzen Dreck der Männlichkeit, das ganze Problem der Männlichkeit zwangsweise mit sich tragen in einer patriarchalen, warenproduzierenden Gesellschaft.
Und ich glaube, bevor, also so, klar, es gibt super viele Versuche von, also alternative Versuche, vor allem ne, sind da halt irgendwie queerfeministische und radikalfeministische Vorhaben irgendwie hervorzuheben, die halt wirklich versuchen, eine alternative Kultur, einen alternativen Umgang irgendwie miteinander gemeinsam zu etablieren. Aber wir denken, es braucht einfach wirklich ein kollektiv, ein radikales Eingeständnis, dass wir auch in diesen ganzen emanzipatorischen Szenen dieses Ideal von männlicher Subjektivität fantasieren. Und dieses Eingeständnis, das muss uns erschüttern, also das muss reingehen. Und zwar nicht bei dir oder also nicht bei dem anderen, sondern bei mir, also bei jedem, der in dieser Szene aktiv ist. Es muss einen Bruch geben. Und dieser Bruch kann nur traumatisch sein auf eine Art und Weise.
Es muss der Verlust des Gewohnten sein. Also wirklich eben ein Rausfallen aus den gewohnten Verhältnissen. Und eben, ja, es ist ein schmerzhafter Bruch, weil eben das, was man dein ganzes Leben lang gemacht hat und an dem man partizipiert hat, eben als solches Teil des Problems ist und man eben da nicht rauskommt in irgendeier Form.
Ich denke auch, wenn man das zulassen würde, dann würde man auch weniger immer den anderen vorwerfen zu spalten oder so, weil ja eben diese Anteile immer abgespalten werden müssen, damit man seinem falschen Ideal weiterhin folgen kann. Die anderen sind autoritär, die anderen sind gewaltvoll, die anderen produzieren diese ganze Scheiße. Aber wir haben das richtige Ideal und ich glaube das nicht. Und ja, ich glaube, dieser Bruch mit diesem Ideal, das ist nur in der Theorie ein toller Prozess. Ich glaube, in der Praxis ist es super awkward und löst auch eigentlich so eine Art Depression fast schon aus. Also ich stelle mir das halt so vor, oder ich habe das selber auch erlebt, wie wenn man einen richtig großen Einschnitt in der Biografie hat und sich von so einem früheren Ich-Ideal verabschiedet, einem Ideal, was eben omnipotent war. Also nur das, was man ja auch in der Jugend hat, so wenn ich erstmal so und so alt bin oder wenn ich das und das geschafft habe, dann bin ich, boah, ich werde so die Geilste sein, ich werde einen tollen Job haben, mein Leben wird sich so toll anfühlen.
Leben wird so geil sein nach dem Abi.
Ja, Leben wird so geil sein nach dem Abi und dann tritt das nicht ein und ich glaube, ja, irgendwie muss sich das irgendwie so analog auch in der Szene widerspiegeln.
Es ist, also ich musste dabei auch an so einen Aphorismus von Max Horkheimer denken, den er Anfang der 30er Jahre geschrieben hat, der das auch so sehr gut fasst, wie schmerzig das eben ist. Er schreibt, das Kind in der bürgerlichen Familie erfährt nichts von ihrer Bedingtheit und Veränderlichkeit. Es nimmt ihre Verhältnisse als natürlich notwendige Ewige hin. Es fetischisiert die Gestalt der Familie, in der es aufwächst. Es entgeht ihm daher Wesentliches über seine eigene Existenz. Etwas Ähnliches gilt für die Menschen, die in der Gesellschaft in festen Beziehungen stehen. Auch diese sind durch vergängliche gesellschaftliche Kategorien mitkonstituiert, was erst beim wirklichen Heraustreten aus ihnen ganz offenbar wird. Dazu genügt freilich nicht der eigene Entschluss, nicht die bloße Überlegung. Es bedarf bestimmter Ereignisse, welche das Leben eines Menschen so verändern, dass es nicht wieder gut zu machen ist. Der Arbeiter, von seinen Kameraden beim Diebstahl ertappt, der angesehene Beamte, dem Unterschlagung nachgewiesen worden sind, die Schöne, von den Pocken befallen, ohne genügend Mitgift, die Narben unsichtbar zu machen, der Trust-Magnat im Bankrott oder im Sterben, mögen vielleicht einen ungetrübten Blick auf das werfen, was ihnen vorher selbstverständlich war. Sie sind im Begriff, die Grenze zu überschreiten.
Und es ist wirklich dieses Heraustreten, eben nicht, dass einfach nur durch so einen persönlichen Entschluss passieren kann, sondern eben mit so einem von außen einbrechenden Bruch nur damit vollzogen werden kann. Und davon hatten wir einfach zu viele schon in dieser Szene. Wir haben sie eben schon aufgezählt. Aber statt den Schock und die Sprachlosigkeit zuzulassen, werden gewaltvolle Brüche in der Szene einfach wegrationalisiert. Und es findet sich immer ein Schuldiger. Und also ich, ja, es ist jetzt irgendwie bold, da irgendwie eine Handlungsanweisung zu geben. Aber nicht in dieses direkt reinspringen in, wer ist jetzt schuld daran und wer nicht. Also es gibt konkrete Täter und Opfer und es ist super wichtig, die zu benennen.
Aber man darf dabei nicht den Rahmen vergessen, in dem es passiert, wenn man wirklich ernsthaft aus dieser Spirale rauskommen will. Es passiert eben, all diese Vorfälle, die passieren sehr in der Regel bei Männern, die erstmal in dieser Szene groß gemacht worden sind, die für ihre Performance von Männlichkeit auch irgendwie für ihres autonomes Auftreten gefeiert worden sind, Props bekommen haben, die irgendwie dann auch teilweise aus der Szene rausgekommen sind und größer geworden sind als die Szene selbst, wie es bei Wolfdown eben das Beispiel war.
Ja, es sind die Typen, die halt irgendwie, die man dann gerne als Security benutzt hat, irgendwie bei Veranstaltungen, oder die halt irgendwie super vorzeigbar waren, wenn man irgendwelche Stärke beweisen will, dass man eben nicht verweichlichte linke Szene ist. Oder es sind die Typen, die knallharte Szene-Argumente haben, die super schlagfertig sind und die man sich warm halten möchte, weil die so gute Texte schreiben. Weil man denkt, man kann nicht auf diese Männer und auf diese Männlichkeit verzichten. Aber es ist nicht nur ein moralisches oder philosophisches Argument, wie auch immer. Es ist nicht mal ein feministisches Argument, zu sagen, dass wir uns wirklich Männlichkeit entledigen müssen. Es ist auch ein strategisches und politisches Argument, das zu tun als Linke. Denn wenn es einzelnen Männern zu ungemütlich wird und wenn die Macker, die von dieser Szene von uns groß gemacht wurden, nicht mehr von uns gehuldigt werden, wenn sie nicht mehr diese bedingungslose Anerkennung und den Dank bekommen, den sie denken, verdient zu haben für ihre Zurichtung im Auftrag für die gute Sache, wenn die Kritik an ihrem Mackergehabe, an ihrem sexistischen Umfeld zu laut wird, dann können diese Typen einfach die Szene wechseln. Und das tun sie auch oft. Und nicht nur das, anschließend rechnen sie auch immer mit dieser Szene ab. Oder um es mit den Worten eines solchen gefallenen Szenemackers zu sagen.
Der 16-jährige Monchi hätte sich nicht von der Linken angesprochen gefühlt. Das hätte mich völlig abgeschreckt, dieses Erhabene, dieses alles immer nett und keine bösen Wörter. Nie darfst du scheiße gewesen sein. Heute wird gebrettert, Strebermord am Center Court. Ey, Weltrekord, der Tälerinnen fort. Heute wird gebrettert, Strebermord am Center Court. Weltrekord, das ist Pöbelsport. Heute wird gescheppert, Strebermord am Center Court. Ey, hier kommt ein echter Atze mit nem Bierchen und nem Tanktop. Gib Nazis Bomben, aber rede nicht von Sprengstoff. DRT-Toys machen Politik vom Laptop. Bring Leute auf die Straße, BMC ist Trendsport. Ey, Weltrekord, ihr seid links, theoretisch. Dr. Pöbel hat geforscht, ihr seid nur theoretisch links. Dicker Lifestyle, linke Labertaschen aus dem Westen. Wenn ich euch kritisiere, nennt man das kritische Männlichkeit. Ey, danke euch für die ganzen Beleidigungen und sonstigen Unsinn in der Folge. Ich muss nicht jede Ansicht oder Aussage von DRT gut finden, um es mutig zu finden, dass ihr mich disst. Ihr zeigt ja euer Gesicht nicht, ansonsten würde ich sagen, man sieht sich auf der nächsten Demo. Weltrekord, der Tälerinnen fort. Heute wird gebrettert, Strebermord am Center Court. Weltrekord, das ist Pöbelsport. Heute wird gescheppert, Strebermord am Center Court.